Perfektes Intro. Ja, herzlich willkommen zum Mauerstraßenwetten-Podcast. Heute, ihr habt es vielleicht schon am Intro gehört, an der eleganten Art und Weise ein Bier aufzumachen. Wir haben Bethlehem da. Bethlehem, wie geht es dir?
Grüß dich, mir geht's super. Jetzt, wo das Bier offen ist und offiziell der Feierabend eingeläutet ist, da geht's mir am allerbesten.
Ich habe mir auch gedacht, es gibt kein besseres Intro für diesen Podcast, als wenn Bethlehem erstmal schön mit seinem Augenlid übrigens das Bier aufgemacht hat. Ja, also wie ein echter Bayer, wie es sich gehört.
Genau, ich hatte kein 5-Mark-Stück mehr, so hat man es ja früher mal gemacht.
War das echt so mit dem 5-Mark-Stück noch damals?
Also ich konnte zwar mit einem 2-Euro-Stück, das kann ich nicht mehr, aber angeblich war 5-Mark-Stück mal der Shit.
War damals, okay.
Ja, als 96 bin ich ja schon noch zu jung.
Ja, gut, wahrscheinlich auch. Ich bin auch nicht würdig. Das Einzige, womit ich Bier aufmachen kann, ist tatsächlich halt ein Feuerzeug. Aber das kann halt irgendwie jeder auch. Das ist ja gar keine Kunst.
Das ist der Klassiker.
Ja, das ist so.
Ich habe es mal geschafft. Ich habe es mit einer Zeitschrift geschafft. Das war irgendwie mein größter Fall.
Zeitschrift, okay.
Ich habe es ein paar Mal so die erste Seite gefaltet und dann damit aufbekommen. Das ist ein Feuerzeugförmig, das ging erstaunlich gut.
Okay, ja, krass.
Not macht erfinderisch, ja.
Irgendwie muss es aufgehen, ja. Aber es soll nicht darum gehen, wie wir Bier öffnen können, obwohl das wahrscheinlich auch ein spannendes Thema wäre, aber das hat einen eigenen Podcast verdient fast schon.
Absolut.
wir haben ein paar Themen dabei. Wir wollen über ein paar Themen mit dir sprechen. Du bist ja ein bekannter Hund auf Mauerstraßenwetten, kann man so sagen. Du bist ein Münchner Community-Treffen Mauerstraßenwetten, die erste Anlaufstelle, der Organisator, der das eigentlich schon hauptberuflich machen sollte. Wir sprechen darüber, dass, das fand ich ganz schön, hast du vorgeschlagen, nichts ist stetiger als der Wandel, ist ein cooler Titel. Da sprechen wir ein bisschen dazu. Wir sprechen aber auch, wir haben auch Kapitalmarktbezug dabei, bevor jetzt wieder angefangen wird, hier zu Kritik zu äußern. Ein 10-Täscher hast du für uns dabei. Da wollen wir mal über den Fortschritt sprechen.
Garantierte 10-Täscher.
Garantierte. Bleibt dran und erfahrt, wie ihr euer Kapital verzehnfachen könnt. Ja. Und am Ende sprechen natürlich auch über die Community-Treffen und mal gucken, was so währenddessen noch für Themen irgendwie kommen.
Ich hab Bock. Genau. Ich freue mich auch. Bin hochmotiviert. Da muss ich ja noch ehrlich sagen, du hast ja leider ein bisschen Zahnschmerzen, Monchi. Das ist, ehrt dich sehr, dass du jetzt trotz deiner körperlichen Leiden dich jetzt da kurz bis quälst für uns und dass wir da einen schönen Podcast aufnehmen können.
Ja, danke, stimmt.
Ich hoffe, es geht.
Es geht, es ist okay. Ich habe mir ja gerade noch 2 400er, die gibt es ja, es gibt nur 400er E-Bus irgendwie normal bei der Apotheke. Für alles andere braucht man irgendwie ein Rezept und das ist mir zu umständlich. Da habe ich mir jetzt 2 nochmal reingepfeffert. Ich habe ein paar Komplikationen mit der Entfernung von meinem Weisheitszahn, sekundäre Wundheilung und was weiß ich nicht. Aber natürlich, wenn Bethlehem sagt, ich habe Bock, einen Podcast zu machen, dann ist alles egal. Dann hätte sie mir auch ein Bein wegnehmen können und ich hätte gesagt, nein, wir machen das heute.
Ja, genau, nichts ist stetiger als der Wandel.
Genau, ich wollte das anfangen, weil ich habe. Leg los.
Genau. Und zwar, ich bin ja schon ein sehr, sehr aktiver Mitleser. Also ich kommentiere zwar schon auch häufig, aber ich lese viel, viel mehr, als ich kommentiere. Also ich glaube eigentlich schon im täglichen, dass ich 80% aller Kommentare, also einmal mindestens lese.
Okay.
Das ist
okay.
Schon täglich eigentlich. Also da bin ich schon stark dabei. Und ich bin auch schon lange dabei. In meinem ersten Podcast habe ich ja ausgeführt. Eigentlich seit Kabelkarte bin ich da sehr, sehr intensiv in der Community involviert und so weiter. Und ich habe auch viel mitbekommen, bin auch mit der Community gewachsen und fand es immer echt richtig schön. Und hatte natürlich auch da eine große Meinung, eine starke Meinung auch zu Zongs Kommentar, das da mal kam, wo es ja auch kontrovers, ich sag mal, diskutiert wurde, aber auch viel Anklang gefunden hat. Und ich wollte auch vielleicht da ein paar Gedanken dazu sagen und unter dem Motto, nichts ist stetiger als der Wandel, wie sich auch die Community natürlich immer wandelt und es immer weitergeht irgendwie. Genau, und wer es nicht gelesen hat, ich versuche es ein bisschen zusammenzufassen, hat Zong sich Sorgen gemacht, dass die Qualität sehr schwindet in unserem Unter und dass im Endeffekt, die Meinungsverschiedenheit auf jeden Fall eingeschränkt ist, sodass es halt so eine Bullen-Echo-Kammer ist. Da stimme ich sogar in Teilen zu. Also es ist schon so, dass eine bullische Meinung auf jeden Fall auf mehr Karma und mehr Upvotes trifft. Und ob das jetzt gut oder schlecht ist, sei dahingestellt. Aber ich finde immer, und ich habe auch selber kontroverse Meinungen, und mich stört es jetzt persönlich nicht so, wenn ich da mal -1 oder -2 statt 20, 30 Upvotes für BS Fick da bekomme. Prinzipiell ist es aber so, weil die Sache ist, ich glaube, wir sind alle mit Mauerstraßenwetten ein Stück weit gewachsen und haben viel dazugelernt. Und wenn man dann mal ein, zwei Jahre sich damit intensiv beschäftigt mit dem Kapitalthema, was ja eigentlich ziemlich langweilig ist, wenn man ehrlich ist, aber wenn man dann so intensiv dabei ist, dann ist man irgendwie da schon auf jeden Fall emotional zu investieren. Und ich weiß nicht, ob es diese Qualität in der Form, wie sie da beschworen wurde, jemals gab. Also das glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass es jemals so qualitativ hochwertig war. Und auch die DDs und so. Also ich bin schon auch ein großer Fan, sage mal, von, es ist eingepreist. Also es gibt jetzt keine DD, blöd gesagt, über einen DAX-Wert oder einen S&P 500-Wert, die jetzt signifikant, glaube ich, eine Outperformance generieren könnte. Höchstens im Bereich von Penny Stocks, aber da finde ich sowieso verwerflich. Also das heißt verwerflich, aber ich bin kein Fan von Penny Stocks. Ich habe ja auch schon da mal in die Nesseln gelangt mit Penny Stocks ein einziges Mal und seitdem habe ich gesagt, ja gut, das ist für mich ein rotes Tuch. Das ist nicht mehr mein Ding eigentlich mit Penny Stocks, aber das habe ich auch wieder jetzt gesehen im Community-Treffen, wo es in München war, dass da Leute machen ja alles. Da sind Leute dabei, die sind halt GameStop offen, da sind Leute dabei, die machen Penny Stocks, da sind Leute dabei, die machen nur S-Stocks. Also das ist da eine ganz wilde Mischung auf jeden Fall. Und das ist eigentlich der Punkt, den ich machen möchte. Und zwar, mir ist es halt sehr wichtig, dass das eigentlich sehr divers ist oder so divers wie möglich auf Marschstraßenwetten, dass man jede Meinung vertreten ist. Und auch deswegen wünsche ich mir einen Song eigentlich, dass er dabei ist und seine Meinung kundtut. Weil, heute war dieser, also am Tag der Aufnahme jetzt, kam der Podcast raus, der letzte von Airfloyd. Nochmal Grüße gehen raus an den Ehrenmann. Also, dass er das so Airfloyd gemacht hat.
4.5. Genau, das wollten wir eigentlich immer mal sagen. Dann 4.5. nehmen wir gerade auf. Heute kam der letzte Ehre-Podcast, kam heute raus. Genau.
Und da hat es mich sehr gefreut, dass wir noch ein Mädchen auftreiben konnten, die sich da ein bisschen ihre Erfahrungen erzählt und so weiter. Und es war jetzt, sag ich mal, natürlich kapitalmäßig jetzt nicht, dass ich sage, wow, das ist wie ein Googly-Mugli, der 200.000 Euro da irgendwie verhebelt oder so. Aber erstens kann und will das nicht jeder sein. Und ich finde es einfach schön, wenn da jeder so ein bisschen aus seinem Leben erzählt und seine Erlebnisse am Kapitalmarkt einfach ein bisschen beiträgt. Und die Sache ist ja, umso mehr Leute es werden, umso durchschnittlicher wird natürlich auch die Meinung, und also ein Stück weit zumindest. Und der durchschnittliche MSWler ist aktuell natürlich einer, der übergewichtet US-Tech-Stocks und denkt sich, dass er mit Shopify in 10 Jahren Feier macht oder in 5 Jahren Feier oder so. Und das ist auch für mich absolut erwartbar und in Ordnung. Aber ich weiß auch nicht, mit welchen, also die Erwartungshaltung finde ich manchmal schwieriger, die man das vor dem hält. Und es geht auch immer irgendwie weiter. Und ich bin da prinzipiell optimistisch gestimmt, mir gefällt es auch. Das Einzige, was ich neulich sehr kritisch gesehen habe, war die Einführung von GIFs, dieser eine Tag, den es da gab im täglichen. Eieiei. Da dachte ich mir, fallen die Augen aus.
Ey, du weißt, jetzt mal ohne Witz, als ich damals mit die Memes gespammt habe. Damals der Markus Koch Podcast gekommen ist, habe ich nicht so viele private Nachrichten von Usern bekommen, wie damals, als wir GIFs freigeschaltet haben. Selbst als der Markus Koch Podcast rausgekommen ist, haben mir privat nicht so viele Leute geschrieben, wie vor 2 Tagen, war das glaube ich, oder 3 Tagen.
Ja, genau.
Als wir für die anderen, wir haben erlaubt, dass für eine kurze Zeit probeweise, haben wir uns gedacht, es ist lustig, zu erlauben, dass man GIFs im täglichen und auf Mauerstraßenwetten posten kann. Und es ist natürlich, wie es passieren hätte sollen, absolut eskaliert. Ich glaube, ein langsamer Lörres war eine treibende Kraft, die das dann irgendwie aber noch einer, die haben das dann, ja, es waren sehr viele GIFs und sehr viele Leute haben sich beschwert. Ich glaube nicht nur bei mir, sondern ich glaube bei allen Moderatoren. Also wenn sich jemand bei mir beschwert, ist es immer schon sehr, sehr grenzwertig, weil ich halt echt nicht viel mach, aber daran merkst du richtig, die Leute waren wirklich verzweifelt.
Ja, das stimmt. Also ich habe mich tatsächlich auch bei dir beschwert, weil ich mich erinnern kann.
Ja gut, aber wir sind ja eh in den DMs halt, wir in den Community-Treffen, wir schreiben jeden Tag guten Morgen und gute Nacht. Und
ich dachte mir, es ist wirklich irgendein Joke, ich dachte mir, es ist jetzt irgendwie der Gründungstag von MSW und deswegen so quasi 1. April-mäßig kommt es jetzt und so als Gag. Das fand ich eigentlich ganz witzig sogar. Aber dass man am nächsten Morgen da, ich gesehen, Fakt gibt es immer noch. Aber was auch eigentlich ganz lustiger war, der Effekt, weil die am meisten das gehatet haben als ich und ich, der Lördes, haben sie schon sehr gehatet, waren auch die ersten, die dann wieder am nächsten Tag Gummo Fab und dann GIF dazu gepostet haben, um gleich zu zeigen, oh, wie scheiße ist das so ungefähr.
Ist das nicht die Qualitätsoffensive, die ein Song meint? Dann habe ich das falsch verstanden oder wie er im Motti mal.
Nee, aber das ist der Punkt im täglichen. Ich finde, im täglichen hast du echt schon einen ziemlich geilen Vibe eigentlich.
Ja.
Also bis auf das mit den GIFs. Und ich finde, das hat sich das jetzt nicht
wirklich verstanden. Das ist wieder weg übrigens, ja, by the way. Ne? Nur mal kurz. Ja, also genau. Die GIFs sind wieder vom Tisch, ja, bevor Leute anfangen, ihre Accounts vielleicht noch zu löschen. Ich weiß es ja nicht, ja.
Ja, aber das stimmt. Aber das Bilder-Feature gibt es jetzt und das finde ich schon ganz gut, weil sonst muss man immer so einen Imgur-Link mit einfügen, wenn man irgendwie einen kleinen Screenshot oder was teilen wollte. Das finde ich schon ein bisschen ein ganz nices Feature, muss ich ehrlich sagen. Ja, das mit diesem Wandel, also wie gesagt, es gab ja so viele Einflüsse im Ausstoß, die werden auch nicht aufhören. Ich meine, es gab jetzt, am ganzen Anfang gab es die Kabelkarte, das war ja schon so ein Tag, wo ich sage, das werde ich nie vergessen auf dem Forum. Das war der erste, wo es richtig abging. Dann kam die ganze GameStop-Geschichte natürlich und wie es sich immer weitergezogen hat. Und es wird immer solche Momente geben, aktuell sind es die Festsitzungen, immer wenn da eine FOMC-Tagung ist. Mhm. Und das ist kurz davor und danach geht es ja schon noch einmal rund. Es gibt immer so Events, und das entwickelt sich auch die Community ein Stück weit.
Ja, das heißt, du würdest, also ich habe für die, die es halt vielleicht noch nicht mitgekriegt haben, es gab halt eine kleine Debatte, so dass Mauerstraßenwetten im Endeffekt Qualität verliert und haben sich ein paar Lager gebildet, ein paar Leute sind gegangen leider. Wobei ich aber hoffe, und ich stehe da auch echt dazu, ich glaube, ein Zonk wird auch mal wieder kommen.
Das er hat ist kommentiert, ja, und der Erfels Abschied nachher hat er kommentiert, dass er auch verabschiedet, genau, also schon ein großer Zug, finde ich gut. Ja. Ich glaube, und Zong kommt schon auch wieder. Wie gesagt, ich wünsche mir eigentlich, dass jeder kommt, und ich finde es schade, wenn dann eine bärische Meinung pauschal verteufelt wird. Im Gegenteil, ich bin aktuell sogar mega bärisch unterwegs. Okay, es ging ja diese eine Bank ist jetzt noch pleite gegangen, die an den Exclusive Pacific West oder so, wie die heißt.
First Republic oder was meinst du?
Nee, ist gestern, also gestern war ja FOMC-Meeting und jetzt die Zinsen haben sie ja gleich gelassen, genau, und jetzt heute vor Marktöffnung, also in den After Hours, ist eine Bank in den USA die nächstgrößte nach der First Republic um 60% gefallen.
Okay, das habe ich noch gar nicht, das habe ich noch nicht mehr mitgekriegt, das erfahre ich jetzt gerade von dir.
Ja, genau. Heißt die Marke, also mehr Kapital mit Marktbezug geht gar nicht.
Ja,
die Pacific West, glaube ich. Heißt die, und 60% gefallen. Das erste, was ich dazu gelesen habe auf Marschstraße, wenn im täglichen war, ja, jetzt kaufen, oder? Das ist halt so ein klassischer MSI-Moment. Irgendwas fällt und vor bevor der Markt offen hat, wird in Europa schon die Scheiße eingesammelt, die ja noch komplett glüht, wo irgendwelche Hedgefonds in den After Hours gesagt haben, hier kostet es, was es wolle, wir wollen raus, das ist eine Kacke.
Ja, dann steigt MSW erst rein, ja.
Genau, jetzt geht's los.
Jetzt runter durchschnitten, ja.
Genau, absolut, ja. Wenn man endlich viel Geld hat, irgendwann geht's ja.
Irgendwann geht's nichts auf. Irgendwann muss es aufgehen, klar. Das ist wie im Ding, ne? Wenn du irgendeine Wette hast, die sich verdoppeln kann, also entweder doppel oder nichts, und du machst das halt lang genug, wenn du unendlich viel Geld hast, gewinnst du halt irgendwann und dann hast du es raus. Also,
das stimmt, ich muss das sagen, besser. Es gibt, absolut. Ich habe jetzt neulich ein geniales Video gesehen. Das habe ich, glaube ich, sogar im Tagging verlinkt. Das verlinke ich nochmal unter dem Podcast auf. Ich fand es so stark. Und zwar so ein ganz kurzes 4-Minuten-Video. Da geht es um so auch um mathematische Formeln, also Vorsicht. Aber im Endeffekt, auch wenn du eine Gewinnestrategie hast, also sagen wir 80%, du wirfst eine Münze, Fall A, du gewinnst 80%, Fall B, du verlierst 50%. Also Gewinn dir insgesamt.
Okay.
Und du machst jedes Mal All-In, verlierst du auf lange Sicht. Mhm. Und wenn du aber statt All-In immer machst, ich glaube 37,5%, dann gewinnst du langfristig immer, egal was du machst. Also eigentlich sollte man nie All-In gehen, immer nur maximal ein Drittel, okay, wenn man daran glaubt, dass man eine gewinnende Strategie hat. Also wenn man sagt, okay, ich mache 60% Trefferquote, geh nicht All-In. Das hat mir aber natürlich, also die Fehler habe ich natürlich auch schon gemacht, dass ich da oft mal All-In war, und das hat mir dann schon das Genick gebrochen. Also ich bin schon durch einen Totalverlust in meinem Zockerdepot durch, muss ich ehrlich sagen.
Oh, scheiße, okay. Wollen wir anfangen zum nächsten Thema kommen, dein 10-Tescher, ein bisschen über Kapitalmarktbezug sprechen?
Das stimmt, ja. Ja, genau, weil in der Vorbereitung vom Podcast bin ich nochmal meine letzten Aktionen durchgegangen. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe letztes Mal im ersten Podcast wirklich eine Sache, eigentlich hätte ich perfekt gecallt gehabt. Es war aber kein 10, sondern 5-Tescher. Und zwar damals Rheinmetall-Calls. Das war ja noch, was war das, vor einem Jahr ziemlich genau. Aber das war noch nicht der Krieg. Das war schon der Krieg, aber ich glaube, es war noch 2-3 Monate nach Ausbruch oder so. Ungefähr. Okay. Doch, das ist so schätze ich mich genau ein Jahr her. Und da habe ich gesagt, ja, ich habe jetzt mir ein paar Rheinmetall-Calls reingelegt. Das war so bei 160 Euro und Strike bei 170. Aktuell steht Rheinmetall bei 270 Euro. Also das war, und ich glaube, der Call ist auch kurz mal ausgelaufen. Genau, der ist, wären so 600% gewesen. Habe ich natürlich nach kürzester Zeit hergegeben. Gewinne laufen lassen, machen wir nicht. Hier werden Gewinne begrenzt. Und noch ärgerlicher war eigentlich, ich hatte ein paar sehr gute Trades, ich war ein paar Mal short, wo es sich gelohnt hatte, und ich war wirklich ich habe es auch gepostet und so, ich war dann schon auf mein 90%, 100% im Plus, sogar auf der Max-Ansicht von meinem Zockerdepot. Mhm. Und dann hatte ich so eine Eingebung, ich weiß nicht, sagen würde, ich war Amazon Long in dem Januar-Tief diesen Jahres und hatte wirklich fast perfektes Tief gekauft mit 90 Dollar Call, der relativ kurz gelaufen ist. Und ich weiß nicht, was mich da geritten hatte, ich hatte erst ein Drittel drin von der Deponie und dann wurde es immer mehr und mehr und mehr. Und wie es dann war, da war ich wirklich mit 3/4 ungefähr drin. Und die Position, wenn ich nichts gemacht hätte, wären wirklich aus 4.000 Euro über 52.000 geworden.
Okay.
Und ich habe es nochmal ausgerechnet, genau. Und leider findet man die letzten Kurs von der ausgelaufenen Derivate nicht mehr. Ich hätte es uns genau ausgerechnet, aber so war mein letzter Screenshot, den ich noch da habe.
Okay.
Und wenn man dann sagt, okay, ich hatte, was ich oft mache, und ich glaube, da erwischen sich viele dabei, man schaut sich irgendwie Earnings an und dann, keine Ahnung, wird es, Meta fällt zum Beispiel 30%. Mhm. Und dann denkt man sich, Mensch, ich wollte ja eigentlich kürzen, und dann sucht man am nächsten Tag nach den Derivaten, die es so gibt, und schaut, ah Mensch, hier hätte ich doch 400%, hier hätte ich doch das und das. Und diese Finanzpornografie, dass man sich Sachen anschaut, die man doch hätte machen wollen, aber eigentlich nicht gemacht hat, da bin ich selber ganz schlimm, dass ich mir das anschaue und denke, ah Mensch, und so, dreimal, siebenmal verdoppeln und du bist bei der Million.
wissenschaftlicher Fakt natürlich, ja.
Ganz aber genau.
Meinst du, da kommt man raus? Weil ich bin mittlerweile, das habe ich mir echt abgewöhnt. Also ich habe mir echt abgewöhnt, dann irgendwie zu sagen, was wäre, wenn ich irgendwie schon draußen bin. Also ich versuche das gar nicht mehr zu verfolgen, alle Nachrichten dazu wegzulassen oder so weiter und gar nicht mehr dran zu denken. Du kannst nur verlieren.
Das stimmt, ja? Es ist weniger geworden und es macht dich auch, das ärgert einen einfach nur. Aber das sagt jetzt immerhin, ich hatte den 10-Tasche schon in der Deponie, signifikanten Umfang. Also ich kann schon mal sagen, ich hatte ihn auch wirklich, weil sonst ist es schade, hätte ich ja gemacht, aber ich hatte ihn schon. Und eigentlich hätte ich halt nur nicht mit Limit einen kleinen Gewinn verkauft, sondern einen Stop laufen lassen. Mhm. Dann hätte ich hier ein teureres Mikrofon gekauft für diese Aufnahme.
Aber was, das ist doch astrein ein Mikrofon.
Ja, freut mich. Ja, genau, dieses Mal nicht meine Kopfhörer, sondern das Mikrofon für eure Ohren, ihr Lieben. Ich hoffe, es lohnt sich.
Die Kritik kam an. Mal gucken, ich hoffe, dass bei mir noch kein Echo ist, aber ansonsten, glaube ich, sind wir qualitativ mittlerweile auch gut aufgestellt. Ich meine, du hast ein Kondensatormikrofon, ich habe jetzt einen Kondensator. Ich hoffe mal, dass meine kleine Buchse hier nicht zu klein ist. Und ich habe extra die Tür aufgemacht, damit der Schall auch raus kann und woanders gegen die Wand stößt, damit hier kein Echo ist. Mal gucken.
Aber ja, sehr gut. Es ist fast das Podcast-Kämmerchen von Airfreight.
Fast. Ja. Da kommen wir natürlich nicht rein. Wobei Tobi auch gesagt hat, ich wollte mir dann irgendwie auch so ein komplett neues Mikro kaufen und alles und den ganzen Scheiß. Und dann hat irgendwie Tobi gesagt, scheiß drauf, ich höre mir das auch mit einem 10 € Headset an, wenn du einen Podcast aufnimmst. Und von daher wurde es jetzt ein bisschen mehr als das 10 € Headset, aber ich hoffe, die Qualität ist einigermaßen gut. Danke an dieser Stelle auch an Flybo, wenn ihr das hört.
Stimmt, Flybo, Ehrenmann. Ich muss sagen, dass man sich diese, als ich meinen damals aufgenommen habe, ich habe ihn ja 2-3 Mal angehört, weil ich habe mich da professionell, wie ich bin, 1-2 Mal versprochen, auch meinen echten Namen gesagt und solche Sachen.
Echt? Okay.
Ja, doch, habe dann darum gebeten, das rauszuschneiden. Und wenn ich mir das selber dann meine eigene Stimme noch mal eine Stunde anhören muss und das 2-3 Mal, und der Flybo macht das ja freiwillig, sage ich mal, ist auf jeden Fall ein wichtiger und sehr guter Job.
Nee, nichts freiwillig, der wird gezwungen, der Brä. Den haben wir im Keller eingesperrt und der muss abmischen für uns, sonst kriegt er kein Essen, kein Wasser. Das ist ganz knallhart hier. Ja. Knallhartes Regime hat jetzt das wie mit den Gifts halt. Das ist Diktatur auf Mauerstraßenwetten, die aktuell gelebt wird, die Qualitätsoffensive.
Ja, mit eisernen Besen wird da ausgekehrt, ja, genau. Eben
knallhart durchgegriffen. Jetzt kein Warnschuss. Keine Warnschüsse werden mehr gefeuert, genau, direkt Permas. Werden aus.
Das stimmt, ja.
Wie bist du aktuell sonst unterwegs? Du sprichst vom Zockerdepot viel. Das heißt, du hast wahrscheinlich auch ein, ich nenne es jetzt mal, normales, ich sorge für die Rente vor Depot, wo du wahrscheinlich ETFs monatlich besparst oder so. Und dann hast du halt ein Zockerdepot, wo du auch lebst. Oder wie kann ich mir das vorstellen? Das stimmt,
ja. Ich bin tatsächlich eigentlich diversifiziert, was das angeht. Ich habe 4 Depots tatsächlich. Stimmt, okay. Das passt noch perfekt zum 10-Tester, denn ich habe sogar einen 10-Tester.
Okay.
Und zwar genau, ich habe 4 Depots, mein ETF-Depot, das stimmt, das ist auch das Größte. Und ich habe eine goldene Regel, die ich bisher zum Glück nicht gebrochen habe. Und zwar, wenn ich Bock habe, ins Zockerdepot einzuzahlen, weil ich denke, fuck, ich muss darunter durchschnitten, ich hole jetzt den Nvidia-Put, den kaufe ich mir raus ungefähr. Dann hole ich jetzt raus, dass er wieder im Gewinn ist ungefähr. Dann zahle ich, wenn ich da Geld einzahle, mindestens gleich viel ein in mein ETF-Depot, dass ich da gar nicht in Versuchung komme. Also ich kann nur maximal 50% verlieren, okay, wenn ich sozusagen danach kaufe so ungefähr. Aber klar, ETF-Depot habe ich eins, ich habe ein Einzelaktien-Depot, ein Krypto-Depot und eben ein Zocker-Depot, das sind die 4.
Ach und geil, mein okay.
Mein Einzelaktien-Depot, das ist das älteste, das ist schon einmal umgezogen. Das ist nämlich so, ich habe eigentlich, das ist eine ganz witzige Story vielleicht, ich habe einen ungewöhnlichen alten deutschen Vornamen und der ist von meinem Opa ursprünglich. Mein Opa wollte meinen Vater überzeugen, dass ich auch diesen Namen bekomme. Und wie so ein richtiger Bayer macht, der wird korrupt bestochen. Und mein Opa hat damals zu meiner Geburt 96 Siemens-Aktien gekauft von dem Geld. Also mein Vater hat Siemens-Aktien von dem Geld gekauft. Also es waren damals 5.000 D-Mark. 2.500 davon gingen in die Südzucker und 2.500 D-Mark gingen in Siemens. Das waren dann, glaube ich, 80 Stück Siemens-Aktien, Durchschnittspreis 18 D-Mark. Und jetzt steht Siemens bei 140 Euro ungefähr. Also hat sich doch über die 27 Jahre ganz gut entwickelt. Obwohl ich sagen muss, ich habe da schon einen großen Teil von der Siemens-Position abgestoßen. Also ich habe welche noch aus Sentimentalitätsgründen, habe ich noch Aktien davon. Aber ich habe, das war sozusagen der Grundstein für mein ETF-Depot. Aber genau diese 2.500 D-Mark, das waren dann irgendwann so, ja, um die, mit Dividenden und Spin-Offs und so um die 30.000 Euro. Das ist schon nicht so schlecht gelaufen, sage ich mal. Aber genau, cool. Ich hatte schon auch tatsächlich einen Zehntel in der Hand, aber da war der Gefakt der Zeit auf meiner Seite. Und natürlich muss es jetzt schnell gehen. Deswegen in 3 Monaten 10 Tesher mit Amazon-Calls ist natürlich noch attraktiver, wenn man das hinbekäme. Ja, genau. Aber genau, das sind also 10 Tesher. Ich hatte schon einen habe ich zumindest in der Hand gehabt. Zum nächsten Mal vielleicht kann ich den festhalten. Schauen wir mal.
Okay. Ja, cool. Okay, das heißt, okay. Gut, dass Sie damals nicht in Telekom rein sind, oder?
Ja, meine Eltern haben auch schon richtig viel Geld an der Börse versemmelt. Also ich glaube so, Telekom glaube ich nicht, aber Morphosis waren sie mal, glaube ich, tief drin.
Okay, okay.
Was war noch so? Also sie haben schon ein paar so Nemax-Sachen mitgemacht auf jeden Fall. Und ich glaube, sie haben auch das ist eine Sache, das weiß ich bis heute nicht leider, sie waren auch in eins von diesen Hypovereinsbankprodukten drin, die dann zwangsliquidiert wurden 2008, 2009.
Okay.
Da waren sie auch drin. Also das war auch ein ziemlicher Griff ins Klo. Aber das ist auch eine Sache, die ganz spannend ist für alle, also das ist vielleicht eher Finanzenthema, aber meine Eltern haben das Kindergeld von uns Kindern zu 100% angelegt. Und zwar pro Kind in Fonds von 0 bis 18. Und das wird dann auch am Ende ausbezahlt und das hat auch natürlich zum Teil mein Studium finanziert. Mhm. Und bei meiner Schwester, die ist 94 geboren, also 94 bis, wann ist man denn, 18, 2012 oder sowas. Ja, sollte ungefähr stimmen. Und das wird zu 100% in Aktien bespart und das waren dann, glaube ich, auf diese Zeit so knapp 80.000 Euro, wenn man das Kindergeld zu 100% einzahlt. Wow. Bei mir war es 60% Aktien, 40% Bonds. Das waren dann auch so 30.000 Euro ungefähr, was rausgekommen ist. Bei meinem kleinen Bruder, der ist ein Nachzügler, da gab es einen neuen Bankberater und der hat dann gesagt, nee, nur Anleihen, Aktien, Teufelszeug. Wurde dieselbe Betrag wurde eingezahlt, selbe Zeit und dann wurden 12.000 Euro draus. Also dreimal derselbe Betrag. Und einmal 100% Aktien, einmal so 60, 40 und einmal 100% Bonds. Und das soll 12.000, 30.000, 80.000 Euro, was nach 18 Jahren rauskommt.
Krass.
Und das waren jetzt die Bankprodukte von der Hypovereinsbank. Ich sag mal, das sind jetzt nicht die günstigsten Sachen, die es gibt.
Genau. Klar, klar. Also allein von den ganzen Verwaltungsgebühren und whatever, auch für die ganzen Fonds und so, ne? Also da kommt einiges zusammen, ne?
Ja. Genau, die Sparpläne damals waren ja auch sackteuer. Genau, aber ja. Ich hoffe, der wahre 10-Tesche wird irgendwann mal meine Ausbildung sein hier in München. Jetzt bin ich am Fertigstudieren langsam. Da habe ich im ersten Podcast schon erzählt. Studiere Luft- und Raumfahrttechnik jetzt im Master mittlerweile. Schreibe gerade die Masterarbeit fertig. Bin gerade ein bisschen auf Stellensuche, aber schaut tatsächlich ganz gut aus. Schauen wir mal, wie es dann wirklich wird. An die Firma, wo ich hin will, habe ich mich schon beworben.
Okay.
Schauen wir mal, was dann rauskommt, genau.
Ja, cool. IG Metall, wir drücken dir die Daumen auf jeden Fall.
Genau, IG Metall-Tarif ist das Ziel.
Okay. Ja, cool, da drücken wir auf jeden Fall die Daumen, hoffen, dass es weitergeht und ja, auf jeden Fall auch einen guten Finanzler-Tipp hier rausgegeben an die Leute, die das irgendwie hören. Einfach das Kindergeld vielleicht nicht verhebeln, ja, vielleicht nicht Derivate dann mit dem Kindergeld kaufen oder...
Ja, oder, die Frage ist halt, ich glaube so ein 3LTF, also diese HFEA-Strategie mit Kindergeld machen, vielleicht ist das der nächste Scheiß.
Ja, vielleicht wird das für die Mauerstraßenwetten... Generation dann eher, dann haben wir die auch mit unter einem Hut genommen hier, ja. Wenn ihr natürlich das Geld nicht braucht, um bitte Essen und sowas zu kaufen in erster Linie, ja, also
diskretionäre Sachen, ja.
Kunst, ja. Okay, aber cool, dann bist du ja schon ziemlich lang auch investiert, ziemlich gut investiert. Ich sag's dir mal ganz ehrlich, ich habe den ersten Podcast mit dir nicht gehört. Ich habe mir überlegt, ob ich ihn nochmal anhören sollte, bevor wir unseren aufnehmen. Und dann habe ich mir gedacht, es ist eigentlich cooler, wenn ich die Sachen auch nicht weiß, sondern echt eigentlich nur die Sachen weiß, die du entweder auf dem Community-Treffen erzählt hast oder die man mal so gelesen hat, um dann einfach die Sachen auch nochmal rauszukitzeln. Sonst irgendwas mit Kapitalmarktbezug, was du vielleicht im ersten noch nicht gesagt hast? Und was vielleicht hier noch gut ankommen würde. Fedepost finde ich wild übrigens, wenn ich das mal so sagen darf. Das habe ich noch nie gehört. Also ich
muss sagen, mein, Ja. Mein Kryptodepot ist das Schlimmste natürlich. Also ich habe ja, bei Kraken habe ich ein Kryptodepot und ich habe da auch, da hatte ich auch zu viel Glück eigentlich. Weil ursprünglich dachte ich mir, okay, gut, jetzt tust du mal ungefähr 1% von deinem Net Worth in Bitcoin.
Ja.
Und dann habe ich irgendwie 600 Euro einbezahlt und dachte mir so, ja gut, ich habe, glaube ich, Bitcoin gekauft bei $16,000. Das waren dann 0,0125 Bitcoin oder so, oder 0,00125 Bitcoin. Und jetzt wurden dann aus 600 Euro irgendwie 2000 so ungefähr in diesem Bullrun.
Ja,
ja. Da dachte ich mir, ah, Mensch, also eigentlich so 500% oder 400%, was das da war, geil. Und dann habe ich wirklich am Top perfekt nochmal 2,5 nachgeschoben in mein Krypto-Depot, habe dann davon Ethereum gekauft und vor allem Loopring, Cardano und Solana.
Okay.
Und die sind jetzt alle schon schön, ich glaube 90% minus oder mehr sogar. Also die sind jetzt richtig scheiße gelaufen. Weil ich habe wirklich am Top perfekt, habe ich das da gekauft.
Perfekt, das Top so gekauft, das lief okay.
Na gut, wie schaust du bei dir aus? Hast du das so strukturiert oder deine Depots?
Ich hab tatsächlich super viele Depots, aber super inaktiv. Also ich mache aktuell ja gar nichts, auch aus regulatorischer Sicht relativ wenig. Aber auch selbst als ich viel gemacht habe, hatte ich vielleicht, ich glaube, in meinen Top-Zeiten. Wobei gut, schau mal, du rechnest jetzt das Krypto-Depot als einzelne Ding so. Ich habe Krypto immer nie so gerechnet. Von daher, ich hatte halt immer drei. Ich hatte halt immer ein Zockerdepot, ein normales Depot und halt jetzt, okay, ein Kryptodepot halt. Aber vier jetzt nochmal ein extra für Einzelaktien. Aber gut, das ist halt daraus entstanden, einfach, dass das hast du von Geburt an, ne, wie du erzählt hast.
Genau.
Das ist das quasi.
Das war bei der Vereinsbank, da bin ich aber gewechselt zu kommen direkt, weil die Vereinsbank hat irgendwie die Kondition geändert und die haben angefangen, die Gebühren fürs Depot abhängig vom Depotvolumen zu machen. Ich glaube 0,2%, 0,01%
irgendwie. Oh, das ist ja ekelhaft.
Warum machst du das so?
Ja.
Vor allem, Depotübertrag ist kostenlos und ein Anruf. Also dann dachte ich mir auch, okay, tschüss, Sikowski.
Ja, vor allem, du kriegst ja auch noch eine Prämie bei Comdirect. Die hatten doch jetzt bis vor kurzem noch irgend so eine Aktion laufen für Depotüberträge. Irgendwie kriegst du, es war nicht wenig. Ich weiß nicht,
wie ich viel. Ich hab mich von einer Freundin werben lassen, die hat, glaube ich, einen Fuffi bekommen oder so. Aber der Depotübertrag, der wurde, glaube ich, nicht irgendwie gesponsert. Aber ja, bei Comdirect bin ich schon ganz happy auf jeden Fall.
Ja, da musst du aufpassen, das ist bei Comdirect ist immer irgendwie so, da gibt es immer diese Sonderprämien. Die kriegst du aber nur, wenn du auf der Sonderprämien-Seite die irgendwie beantragst oder irgendwie so. Ich glaube aber, gut, mein Gott, ich meine, ja, ob man jetzt 1 Million mehr oder weniger hat, Battleham, im Endeffekt ist egal. Ja,
Rundungsfehler.
Nee, aber das, da muss man immer aufpassen bei diesem Depot-Hopping oder wie man das nennt, irgendwie auf MyList. Die Leute, die dann irgendwie alle paar Monate ihr Depot wechseln, um da irgendwie die Prämie immer mitzunehmen, wo ich mir halt immer denke, ey, ich hätte viel zu viel Schiss, dass die irgendwie beim Depotumzug irgendwie einen falschen Kurs oder so nehmen und dann verliere ich ein paar Tausender, statt dass ich jetzt hier irgendwie 50 oder 100 Euro damit mache. Aber ja.
Ja, ich musste bei all meinen Kursen beim Übertrag tatsächlich den Einstandskurs selber doch händisch eingeben. Also ich habe angegeben, die Vereinsbank hat es verkackt und ich habe zum Glück noch die letzten Auszüge, der Einstandskurs hat sich nicht geändert.
Ja.
Aber steht dann so bei, ja, nach dem Motto, das muss ich halt schon richtig machen, sonst ungefähr Steuerhinterziehung, so, weil klar, wenn ich den Fallkurs angebe.
Okay.
Aber, genau.
Hast du natürlich immer den zehnfachen aktuellen Kurs immer angegeben?
Halt logisch, genau. Ich habe es am Abschlag mit Ausgabeaufschlag, ups.
Ups, scheiße, passiert, ja, gut.
Genau.
Krass, okay, krass. Das habe ich eigentlich noch gar nicht gehört, dass du so manuell eintragen musst. Das ist ja wild, okay?
Ja, ich glaube, da lief die Kommunikation sehr schlecht zwischen den zwei Banken. Was ich aber auch sehr witzig fand zum Thema so Dings-Hopping, oder es gibt auch aktuell viele, die machen dann so Giro-Konto-Hopping und sowas, und die andere Republik zahlt ja mittlerweile Zinsen. Und wo wir dann in Stuttgart waren, Community-Treff, da war auch die Messe, die Invest-Messe da. Und ich habe mich dann zum Stand von Trade Republic schon hingestellt, mit dem ein bisschen gequatscht. Und ich hatte uns ein bisschen so blöde Fragen gestellt nach dem Motto, wieso werden meine ausgedockten Scheine nicht aus der Watchlist entfernt? Das waren so meine Wünsche an die Features. Oder wieso meine Optionsscheine nicht ausgelaufen sind, die sollen auch entfernt werden automatisch, weil ich musste im Handy dann irgendwann aussortieren aus meiner Watchlist.
Also okay. Die
bleiben immer drin hängen. Aber ich meinte dann so, ja, wie ist das jetzt eigentlich? Kommen noch viele Fragen. Also ich habe dann gemeint, wie GameStop war und der Quetsch war und so. War ja schon, viele Leute haben mir viele E-Mails geschrieben, hey, ich will, dass Citadel meine Aktie nicht anschauen kann und was weiß ich, welche Theorien da aktuell waren.
Okay.
Und sie hat dann gemeint, so GameStop, soll ich sagen, das ist alles schon durch, aber was sie ganz stark gemerkt haben, jetzt, wo es wieder Zinsen gibt, kommen ganz, ganz viele neue. Also mit diesem Zinsangebot waren sie die ersten mit den 2% und da kamen wirklich anscheinend Hunderttausende oder Tausende neue Nutzer, die nur wegen dem Zinsangebot das gemacht haben. Und dann muss man sagen, da ziehst du auch wirklich dummes Geld an. Also wenn du sagst, ich habe aktuell die höchsten Zinsen, dann kommen die alle aus allen Löchern.
Ja. Da haben mich damals, als das dann kam, ich weiß, die Handelsrepublik das waren echt die ersten damals, da kamen auch Leute aus dem Freundeskreis zu mir hin und haben gemeint, so, ey, da gibt es jetzt irgendwie 2%, ist das sicher? Und dann denke ich so, ja.
Ja, ja, aber
da merkst du halt schon, ja. Aber
genau, das sind die Leute, so deutsch sind wir halt alle, das sind die Leute an, ja. die Scheiße, die fliegen.
Ja, genau.
Wenn es da ein bisschen Zinsen gibt, dann kommt der Deutsche und sagt, grüß Gott.
Ja. Hallo, ich bin's.
Genau, ich bin's, hier gibt's Zinsen.
Das war halt echt furchtbar. Halt davor hattest du halt echt so geile Jahre, auch sehr geile Börsenjahre halt, ne? Wo du halt trotzdem nicht nach dem Corona so geil, also wo sich der Markt nach Corona so geil erholt hat. Und vor Corona brauchen wir eh gar nicht mehr sprechen irgendwie. Es ging halt quasi der ewige Bullenmarkt schon. Alles ging nach oben. Du hast halt so deine geilen Renditen gemacht auf fast alles, egal wo du fast investiert warst. Und dann geht's halt mal runter. Und dann gibt's auf einmal wieder Zinsen, dann gibt's 2% Zinsen bei 10% Inflation und die Leute flippen aus und eröffnen die Konten
genau, halt, ja.
Und sagen so, puh, vielleicht mache ich das doch lieber, das Tagesgeld auf Malta, weil da gibt's 2,3% und ist ja auch durch die europäische Einlagensicherung gedeckt. Ja, also wieso nicht das Geld alles auf Malta legen für 0,3% mehr im Jahr? Das ist echt wild. Also wenn es um Zinsen geht, sind die Deutschen halt echt Nummer eins. Sind wir Nummer eins, kann man nicht anders sagen. Das lieben wir.
Das stimmt, aber was ich auch witzig fand, habe ich aus dem Doppelgänger Tech Talk Podcast, auf den bin ich auch gestoßen, dank Erfeld, die Einladung hier von dem Pip Glöckner. Die haben mal erzählt, da ging es um das Thema N26 Bank oder so Neo Bank und so weiter. Und es gibt eine Statistik in Deutschland, dass der durchschnittliche Deutsche länger bei seiner Bank bleibt als bei seiner Ehefrau.
Also,
oder bei seinem Ehepartner.
Und das
glaube ich auch sofort, also wird das so gesagt, ich gebe es mal so weiter.
Ja.
Glaube ich auch sofort. Also meine Eltern sind auch schon, glaube ich, ja, auch wenn die Bank, wie gesagt, die Vereinsbank, sie da schon mit den strukturierten Produkten da 2008, 2009 perfekt verarscht hat, die werden da ihr Kunden bleiben, bis sie tot umfallen. Also da bin ich mir ganz sicher.
Das ist ja richtig wild. Aber ja, das ist auch noch anders. Also früher war die, ich glaube, das ist jetzt enorm im Wandel halt. Ja, ich glaube, die neue Generation, und damit rechne ich sogar noch meine Generation mit, jetzt nicht nur deine, wir sind jetzt nicht so weit auseinander, aber wir sind trotzdem 6 Jahre auseinander. Ich würde sogar sagen, die ist, glaube ich, nicht mehr so treu der Bank gegenüber, wahrscheinlich auch dem Broker nicht mehr gegenüber so treu. Aber ich glaube, die ältere Generation war echt noch so, ich weiß noch, dann irgendwie, da war irgendein Geburtstag bei meiner Ex-Freundin auf dem Land halt, da war halt der Bankberater mit am Tisch und hat halt Kuchen gegessen. Da war halt Pfarrer, Bankberater, ne, wenn es ein runder Geburtstag war, kam auch der Pfarrer neben Bankberater und dann wurde da halt philosophiert. Und halt, ja, und
gesprochen. Auf den 60er kommt der Bürgermeister.
ja, genau. Dann ist noch der Bürgermeister da und da war aber auch der Bankberater da halt, ne? Und da war dann immer der Krieg, so dann immer so, okay, bist du jetzt Sparkasse oder bist du Raiffeisenbank halt, ja? Das war dann immer so Blatt in Quips-mäßig in Deutschland halt, ja.
Ja, das sind die zwei härtesten Gangs überhaupt, ja.
Ja, auf dem Land auf jeden Fall halt. Ich meine, passt doch mit Rot und Blau halt, ne? Das ist eigentlich perfekt.
Das ist perfekt, ja.
Scheiße, diese Analogie, die kam mir gerade echt durch Zufall, aber ich merke gerade, die ist enorm gut. Solltest du eine Masterarbeit drüber schreiben.
Ich bin ganz ehrlich, ich glaube, das musst du gerade ursprünglich sein. Ich wette, der erste Trip war Sparkassen-Mitarbeiter, Blatt wahrscheinlich Sparkassenmensch und der erste Trip in L.A. dann einer von der Raiffeisenbank.
Ja, wahrscheinlich. So muss es entstanden sein. Halt. Die kamen aus Deutschland, die waren hier auf dem Land bei der Sparkasse oder bei der Raiffeisenbank und so hat sich das etabliert dann. Wir werden doch abgeschossen hier irgendwann, wenn wir dann im Urlaub sind. Oh Mann. Auf jeden Fall, lass mal wieder. Wollen wir noch Kapitalmarktbezug oder wollen wir schon Community treffen oder wollen wir irgendwie noch irgendwas durchpeitschen? Hast du vielleicht noch was Cooles? Du merkst dann irgendwie keine richtige Agenda, aber.
Ja, es ist ein bisschen locker hier. Das Bier arbeitet schon langsam bei mir. ich habe mir vorhin schon einen Döner geholt. Also eigentlich dürfte es gar nicht so wirken. Nee, Spaß, aber ich glaube, also im Wesentlichen, ja, wie gesagt, ich bin ja Naturwissenschaftler oder ich bin zum Beispiel naturwissenschaftlich ausgebildet, darf mich sogar Ingenieur schimpfen mittlerweile, seit dem Bachelor zumindest, sind die darf ich offiziell führen. Und meine Meinung zu Kapitalgeschichten ist natürlich schon eher zusammengelesen und zusammengeklaut. Also ich habe schon immer eine ganz okaye Meinung oder eine Meinung auf jeden Fall, die man vertreten kann, also zumindest ein bisschen verteidigen kann. Und wenn es jetzt um so technische Sachen geht, da bin ich immer dahinter. Also ich muss sagen, eine Sache, die ärgert mich bis heute noch. Die ganze Story um Nikola Wasserstoff. Das hat so zum Himmel gestunken von Anfang an. Und vor allem, es gab einen Moment, wo ich gewusst habe, okay, es ist einfach ein Scam. Und das war so in der vierten Woche oder so, wo das rausgekommen ist. Da hat dieser Trevor Milton hieß der, den das gehört hat, der war schon vorher ein CEO, der schon so betrogen hat. Der hatte ja dann so ein Video gepostet, wo er zeigt, hey, hier ist nicht alles Fake, so ungefähr, sondern wir haben hier was. Und hat so einen Ingenieur mit Laptop gezeigt und hat so draufgefilmt auf dem Bildschirm von dem und hat dann die Leistung von der Brennstoffzelle gezeigt, also die Leistung an der Brennstoffzelle selber. Und es waren dann so ungefähr 40 kW oder 60 kW um den Dreh, sowas, also so zweistellig, mittelmäßig. Und für die Umrechnung ungefähr der Faktor ist 1,2 zwischen kW und PS. Und du hast ja nochmal die ganzen Wirkungsgradgeschichte, also von Brennstoffzelle bis zum Reifen, gehen noch ein paar Prozente verloren, so ungefähr. Auf jeden Fall wäre es ein Lastwagen gewesen mit so 60 PS, der quasi 60 PS am Reifen hat. Und jeder, der mal ein 60 PS Auto gefahren ist, der weiß schon, was da, wie es so ungefähr sich fährt, wenn man als Einzelperson drin sitzt. Und weiß noch gleich, so ein Lastwagen hat mal um die 400-500, also Faktor 10 ist da dazwischen. Und das brauchst du auch die Leistung, dass es halt konkurrenzfähig ist. Und da habe ich schon gesehen, okay, rein technisch, das kann nicht funktionieren mit dieser Brennstoffzelle, wie sie da verbaut ist, dass das Ding Lastwagen ist, der halt Gewicht zieht. Also der kann sich selber vielleicht irgendwie bewegen, aber das war's dann schon. Mhm. Und dann habe ich gedacht, fuck, okay, dieses Ding muss man shorten, so ungefähr. Und so technische Sachen, die halt so Details hier erzählt werden, die fallen halt immer nur bei so Scams, wenn da was gesagt hat, was in sich unschlüssig ist und es sich nicht erklären lässt, dann ist es schon vielleicht ein Vorteil, technisch ein bisschen Ahnung zu haben. Aber so eine Bilanz lesen, das kann ich natürlich nicht. Also, dass ich da den Warren Buffett mache und versuche, die Zigarettenstummel aufzusammeln und weiß, okay, das wird unter Net Asset Value gehandelt oder so, da bin ich natürlich überfragt. Aber das ist halt der einzige Input, den ich geben kann. Und ich bin eben eher der Scheiße frustriert oder eben ein Community-Treffen organisiert. Und ich glaube, das ist die Überleitung zum Community-Treffen, was wir jetzt in München hatten.
Da muss ich dir gerade dazwischen gehen. Und zwar als jemand, der, ich nenne mich jetzt mal ausgebildeter Bilanzenleser ist halt, kann ich dir sagen, dass das, was du kannst, ungefähr gefühlt 1000-mal relevanter und geiler ist als jeder Typ, der irgendwie den Bilanz auslesen kann. Weil im Endeffekt kannst du mit nichts mehr irgendwelche Sachen verschleiern als mit der Bilanz. Also es kommt viel aufs Wording an, es kommt viel auf die Begrifflichkeiten an, es kommt viel auf die Steuern an, was du wie, wo angibst und so weiter. Bis zu dem Punkt hin, dass es eigentlich fast schon, manchmal, also wenn Leute super geschult sind und da irgendwas erkennen, können sie halt richtig liegen, aber in den meisten Fällen liegen sie halt trotzdem falsch halt, ja, das heißt also, wenn du jemanden hast, der wirklich so, wie du es das jetzt gerade erklärt hast, wirklich Leute hast, die sagen können, ey, was da quasi gerade beworben wird, ist technisch halt einfach nicht möglich, ja, genau, ja. Dann bringst du, dann ist das für eine Aktienbewertung viel relevanter als jemand, der irgendwie sagt so, oh, aber in Aktiva wurden Posten verschleiert, die eigentlich zur Passiva gehören oder was weiß ich jetzt, ja. Mir fällt nicht mal ein dummes Beispiel dafür ein. Dass du mal siehst, wie dumm das eigentlich ist, fällt mir nicht mal ein dummes Beispiel dafür ein, ja.
Ja, muss ich schon also, das Geld machen. Also die Sache ist, also technisch, sie sagen, man kann technisch auch einiges verschleiern und in der Regel werden so Daten einfach nicht geteilt. Also wenn du weißt, es ist halt, also wenn es ein guter Scam ist, dann wissen die, okay, oder dann sagt der Ingenieur auch, wenn jemand sieht, der Ahnung hat, dann weiß er sofort, das ist halt Bullshit. Und es gibt auch so Sachen, man kann auch viel so Hosentaschenformelmäßig einfach rechnen. Man sagt, okay, pass auf, jetzt das beste Beispiel war Lilium, das wurde lange Zeit ja auch sehr kritisch gesehen von, es gibt so ein großes deutsches Online-Ding für Luftraumfahrtinteressierte, das heißt Aerokurier. Okay. Lese ich ganz gern. Und die hatten fast schon eine persönliche Fehde mit Lilium, weil die immer gesagt, ja, so ein Bullshit, was die machen und so weiter. Weil die Sache ist ja bei so Fliegern, ich habe dazu auch mal eine kurze TT geschrieben, das Kritischste aktuell sind ja die Akkus. Also die Akkus sind zu schwer und haben für das, dass sie so schwer sind, auch zu wenig Strom dabei, in Anführungszeichen. Also wie viel Strom man reinkriegt, die Leistungsdichte ist lange Zeit, also wird jedes Jahr besser, aber ist noch nicht gut genug, um eben die versprochenen Missionen zu fliegen, wie sie so viele Flugtaxis eben beschreiben. Und der Aerokurier war eben da schon fast, ich glaube, du wurdest sogar mal abgemahnt, weil die gesagt haben, also wir haben es mir ein bisschen ausgerechnet, so ungefähr, Lilium wird vor 2030 nicht fliegen können, so ungefähr. Es ist halt fairerweise so, dass die Akkus doch also besser entwickelt haben als gemeint und so, aber die Sache ist, bei so vielen so eVTOL-Geschichten, das eVTOL, Electrical Vertical Takeoff and Landing, also Luft- und Raumfahrtingenieure schmeißen gerne mit so Akronym um sich. Okay. So eVTOL-Flugzeuge, die haben echt, also die Akkus, also wenn sie rein elektrisch sind, sind absolut der, bei allen Flugzeugen der absolute Dreh- und Angelpunkt eigentlich. Und da haben die Flugzeugentwickler wenig Einfluss drauf. Man kann bloß was machen mit, dreht sich der Flügel, dreht sich der Motor, was weiß ich, da kann man sicher noch was rausholen. Aber heutzutage kommt es schon auf den Akku zum Großteil an und der wird besser. Also ich denke, bin mir sicher, dass es Flugtaxis geben wird. Aber ich bin mir auch relativ sicher, dass Lilium es nicht sein wird, das bis dahin überleben, weil die müssen noch 2-3 Jahre das irgendwie rauszögern, die Entwicklung. Und es ist halt sauteuer, was zu entwickeln in der Richtung. Und klar, es wird schon einen Sinn machen. Ich denke da an, wie man die Idee zusammengefasst, an Joby Aviation. Das könnte 10 Tests schon sein, tatsächlich. Jetzt habe ich einen Vorschlag. Also wenn es einer schafft, dann die. Und ich habe vor, die zu kaufen, und zwar an dem Tag, wenn Lilium pleite geht. Weil in der Regel ist es immer so, wenn so gut Taxis hops gehen oder die großen Konkurrenten hops gehen, zieht es ja auch den Platz hier runter. Eigentlich so unrecht. Also das ist ja auch immer so ein Effekt. Und okay, dann, glaube ich, ist ein guter Tag gekommen, wo man sagt, ja, jetzt kann man die kaufen. Also da erwarte ich noch sehnsüchtig drauf.
Aber willst du nicht jetzt schon mal anfangen, runter zu, rauf zu durchschnitten vielleicht?
Ja, jetzt, ich weiß nicht, jetzt ist die große Frage natürlich mit der Zins, mit den Zinsen, wie sich das entwickelt. Also ich, die Frage ist natürlich, jetzt beginnt jetzt wieder der Bullenmarkt, wir sind gar nicht im Wendepunkt gerade. Ist es wirklich wieder Bullenmarkt? Ist der Bärenmarkt jetzt schon vorbei gewesen oder kommt jetzt der Bärenmarkt noch und fickt nochmal richtig rein? Ich glaube, diese, in den nächsten 2-3 Wochen wird sich schon ein bisschen entscheiden, was da noch so kommt. Vor allem jetzt, wo die nächsten Banken ein bisschen wackeln, das könnte schon noch, ist aktuell eine sehr spannende Zeit, sage ich mal.
Ach, ja, Banken sind doch nicht schwer, aber. Ach, Schlachtschinken, Banken sind doch gar nicht so wichtig für das System, come on.
Du bist ja stimmt schon. Krypto. Absolut, genau. Ich hole mal Ledger raus und dann wird
es schon. Genau, dann gehen wir und zahlen damit unser Eis, ist doch gar kein Stress. Oh Gott, jetzt werde ich von jetzt kriege ich Hate von beiden Seiten, weil ich einmal Krypto verarsche und einmal das normale System verarsche. Okay.
Die Fiat-Bande.
Genau, ich greif alle an. Außer die Bargeld-Bande, über die haben wir uns auch schon lustig gemacht. Gibt es eigentlich irgendeine Bande, die wir nicht angegriffen haben in diesem Podcast bisher?
Also Bargeld, naja, Dividenden wird auch mal gehatet, also die fehlen, glaube ich, noch.
Dividenden ist Abfall, das ist aber klar, oder?
Das ist klar, ja, genau. die ganzen Finfluencer auf GetQuinn.
Gibt es GetQuinn überhaupt noch?
Ich glaube, ich weiß, was Quinn ist, und zwar Dividenden. Und ich glaube, sie haben sie gegettet, und zwar jeden Tag.
Sag mir bitte, den hast du vorbereitet, der ist richtig gut.
Nee, ist mir gar spontan eingefallen.
Warum ist das damals niemandem eingefallen? Das ist ja genial. Ey, haben wir uns damals so viele, da gab es einige Memes, wurde sich drüber lustig gemacht und viele Nachrichten von den Usern, aber keiner kam hin, dass das Quinn eigentlich Dividende ist und dass sie eigentlich nur Dividende holen. Mann.
Aber die wurde doch gegettet. Also dann
die wurde gegettet. Ich weiß gar nicht, ob es noch gibt. Ich gucke jetzt mal nach, ganz ehrlich. Come on, so viel Zeit muss sein, oder?
Das stimmt, ich gucke
jetzt hier mal kurz nach, ob das überhaupt noch gibt. Und wenn, dann mache ich mir hier live einen Account. Nein, Quatsch. Gibt es tatsächlich noch, ja? Alles gut. Portfolio-Tracker, Analyse und Community, okay. Ja, ich glaube, das Portfolio-Tracking-Analyse ist, glaube ich, gar nicht mal so schlecht, dass man da in Deutschland was hat. Ich glaube, das Community-Ding ist halt irgendwie, wie du dein erstes Thema, was du hier eigentlich angesprochen hast, und das war eigentlich komplett richtig, dass du gesagt hast, Kapitalmarkt ist halt irgendwo super langweilig, ja? Es ist halt einfach so, es ist halt einfach nicht ein Markt, wo du halt jeden Tag, keine Ahnung, irgendeinen krassen, wie ein krasser MMA-Fight oder wie eine Weltmeisterschaft oder wie was weiß ich, wo immer was eine Sau durchs Dorf gejagt wird oder so, sondern es ist halt manchmal auch einfach langweilig, ja. Und ich glaube, Mauerstraßenwett ist wahrscheinlich die einzige oder eine der wenigen Communities, die es dann trotzdem schafft, so ein trockenes Thema irgendwo unterhaltsam rüberzubringen und irgendwo mit Spaß rüberzubringen, dass man halt irgendwie doch jeden Tag das verfolgen möchte. Und das sollten wir nicht verlieren, auf jeden Fall, auf der Mauerstraße.
Das ist, finde ich, ein sehr genialer Punkt, da möchte ich noch was ergänzen. Und zwar, was ich eigentlich am allerschönsten finde, ist, es nimmt sich ja keiner wirklich so ernst. Das ist halt eigentlich der Hauptpunkt, den ich machen möchte. Und vor allem, es weiß einfach fucking keiner. Es ist halt am Ende des Tages, umso kürzer die Zeitabstände sind, es ist ein Random Walk. Also ich sag mal so, was morgen passiert, ist ungefähr das von heute, plus minus 2%. Das, so viel kannst du halt sagen, so ungefähr. Und am Ende des Tages, es geht schon langfristig nach oben. Das heißt, es ist ein Random Walk, ganz langfristig nach oben. Aber es hat einfach keiner eine Ahnung, was morgen ist oder was übermorgen ist. Und da wird halt drauf gewettet, so ungefähr. Viel Geld verdienen und viel Geld verloren. Aber du kannst dich da Stunden hinsetzen und dir Gedanken machen, dir Ideen schreiben und so weiter. Am Ende des Tages entscheidet es der Markt. Und das ist halt im Endeffekt schon zufällig. Und dann mit so einer lustigen, etwas absurden Haltung hinzugehen, zu sagen, so, wir nehmen uns nicht so ernst, wir machen das Beste draus, so ungefähr, finde ich halt zehnmal geil. Und wenn du da dich irgendwie in Hochhaus in Frankfurt in 12. Stock oder was weiß ich, oder im 40. Stock einen Anzug hinsetzt und da besonders wichtig tust, und also ich weiß auch nicht. Also, da kam, also, ja gut, so lächerlich ist es natürlich auch nicht. Man kann schon was lernen, es ist schon was dahinter. Und die Sache ist, glaube ich, grundsätzlich die Grundannahme, dass man ETF outperformt, ist schon ziemlich schwierig. Also, wenn du ETF-Sparplan machst, also, das war schon, ich habe meine jetzt Verlobten, stimmt, die hast du in München ja gesehen.
Ich bin auch nochmal auf der Tonspur natürlich dazu, ne?
Ja, vielen
Dank. Wir haben ja schon so gesprochen, aber
auf der Tonspur. Meine halbe Familie war ja zufällig in München anwesend beim Community-Treffen. Das hat sich irgendwie ganz lustig so ergeben, ja. Aber,
und die andere Hälfte war da, weil die auf dem Community-Treffen war natürlich halt.
Genau so war es. Meine zweite Familie ist die Mauerstraße. Und wenn du einen ETF-Sparplan hast und, sage ich mal, das einfach besparst und, sage ich mal, tendenziell einfach mehr verdienst und einfach mehr arbeitest, performierst du, sage ich mal, 90% der Mauerstraße auf jeden Fall aus. Das ist halt so.
Und wahrscheinlich auch 90% der Leute, die auf, keine Ahnung, finanzen.net im Forum schreiben oder auf irgendeinen anderen Sharewise gab es früher mal, gibt es heute, glaube ich, nicht mehr, weiß nicht mehr, oder Getquin oder irgendein Kapitalmarktforum halt hodeln, ja, wie die Kryptogemeinschaft sagt, so langfristig bist du damit wahrscheinlich besser. Oder du hast halt echt super viel Zeit und es macht dir super viel Spaß. Na, natürlich kannst du ein Alpha generieren. Klar, ich meine, die ganzen Hedgefonds machen das ja auch nicht aus Spaß, aber die machen das halt auch jeden Tag und sind halt echt Profis dabei. Ne? Also von daher, klar, kannst du mal einen Lucky Punch landen.
Ich glaube, Alpha generieren geht ja schon. Also ich sage auch, also kurzfristig schon ganz langfristig. Ich glaube, also das finde ich auch, das finde ich bei MSW immer das qualitativ hochwertigste. Wenn so einer wie der, mein Name ist auf LSD oder der Zahlgraf, so seine Theorien da gepostet hat, und das ist so ein Ansatz, der sage ich mal, also ein sehr spannender Ansatz und der kann funktionieren. Und das ist auch in dem, wo ich sage, in dem, der ist so überzeugend, dass man es in dem Volumen betreiben würde, potenziell, wo es auch signifikant ist, weil so Sachen wie eine High Arbitrage habe ich gelesen natürlich auch und dachte mir so, I don't know, dann würde ich da vielleicht mal 100 da draufwerfen, so ungefähr, aber auch nicht mehr, weil wenn ich das selber nicht so dran glaube, also ich muss schon das verstehen und dran glauben können, um auch wirklich signifikant Geld reinzutun, weil sonst ist es halt schwieriger.
Verstehen wirst du es auch noch, du bist ja komplett falsch an der Börse, Bethlehem, verdammt, was ist denn da los? Also, ne? Oh Mann. Stimmt, nee, ist ja auch ein Grundsatz von Buffett und auch nicht grundlos, ne? Lieber nicht in irgendwas investieren, was man nicht versteht. Aber wenn ihr es doch macht, dann kommt zu uns und ihr seid, werdet mit offenen Armen empfangen.
Genau, deswegen kaufe ich nur Derivate.
Oh Mann, du weißt gar nicht, wie lustig es damals war. Ich habe mir vor längerer Zeit mal wieder so ein Boomer-Depot aufgemacht, wo ich auch noch vor Ort hingehen musste. Und da wurde ich dann zu meinem Aktienwissen befragt. Das machen die dann immer vor Ort, bevor du das eröffnen musst. Hab's mittlerweile auch wieder gekündigt tatsächlich, weil es einfach dann so scheiße alles war. Und die hat dann ziemlich komisch geguckt. Ich bin ja auch schon länger investiert und auch schon länger am Markt. Jetzt nicht so lange wie du, weil du bist ja effektiv ja seit Geburt am Aktienmarkt investiert. Ja. Seit Geburt. Mhm. Das heißt, seit wann es ein Bethlehem gibt, seitdem gibt's auch ein Bethlehem Depot. Ja.
Das stimmt, ja. So lange Zeit sehr deutsch und sehr langweilig. Also.
Ja, du, ey, also ganz ehrlich, also trotzdem für eine Siemens und eine Südzucker, damals, warst du der mit 100% Aktien oder warst du der mit 60-40?
Ich war der mit 60-40 noch on top.
Du warst der mit 60-40, okay. Mhm. Das ist ja schon für, also ich sag mal so, für Deutschland, was ja eigentlich keine Aktienkultur hat, ja, also auf jeden Fall keine Aktienkultur hatte. Ob wir jetzt eine Aktienkultur langsam entwickeln, ist wieder eine andere Frage. Ich glaube, wir steuern darauf zu. Ich glaube, immer mehr Leute haben Bock auf das Thema. Wenn ich dann aber wieder das mit den Tagesgeldern höre, dann habe ich wieder Angst. Aber ich sage mal so, für die Zeit, in der sich deine Eltern damals, als du auf die Welt gekommen bist, war das schon sehr, ein sehr hoher Kapitalmarktbezug, dass sie dir da direkt ein Depot angelegt haben und alles. Das ist der Wahnsinn.
Also auf jeden Fall, ja. Und ich muss sagen, das nächste Ding ist, wenn du das siehst oder das schon erlebt hast, da war ja 2001 dazwischen oder 2008 dazwischen, da waren ja große Krisen und trotzdem seit meiner Geburt weg, bis dahin hat sich das Geld natürlich vervielfacht und natürlich ohne ein Zutun oder so. Und auch die Spin-Offs, da kam ja dann eine Dings raus, eine Siemens Energy und was weiß ich, da hat es ja auch noch, Siemens hat ja immer so die Merger gemacht, die gab es ja auch noch alle. Dann die, ja, also wie gesagt, und dann, ich habe, was war eine Dividendenrendite, ich glaube, ich habe eine Dividendenrendite auf meinen Einstandskurs von 60%, 40%, irgend sowas. Das ist richtig absurd.
Ja.
Also genau. Und wenn du dann sowas auch siehst, denkst du, auch ganz langfristig. Also wie gesagt, ich bin auch kein Dividenden-Game-Mensch. Also da, wenn ich so 60 bin, dann kann man drüber nachdenken vielleicht. Aber wenn du auch siehst, dass über so ganz lange Zeit so Dividendenwachstum ist natürlich auch spannend eigentlich. Ganz, ganz lang. Also weil du sagst, ist ja auch nicht linear. Geht auch exponentiell.
Was? Das ist ja alles exponentiell hier am Markt. Das ist ja der Wahnsinn. Nee, aber also dafür. Aber gut, genug über Sachen, über die wir nicht sprechen können, weil da könnten wir, glaube ich, einige Tage hier im Podcast füllen. Wollen wir zum Community-Treffen? Ich finde, wir haben genug Kapitalmarktbezug. Ich finde, wir haben schon zu viel Kapitalmarktbezug.
Vielleicht sogar,
Wir schneiden vielleicht was raus. Wir schneiden den Kapitalmarktbezug um die Hälfte, weil es geht jetzt um das, warum wir eigentlich hier sind. Quatsch. Community-Treffen. Und du bist ja mittlerweile eine Community-Legende, kann man schon sagen. Alleine deswegen, unabhängig davon, wie du investiert bist und was du für die Idee schreibst und was für Beiträge du machst, aber alleine, wie schön du die Community-Treffen in München immer organisierst. Und in Stuttgart warst du ja auch dabei. Ich weiß gar nicht, kommst du nach Wien?
Ich habe schon vor. Also wenn es möglich ist, ich muss schauen, also es kann sein, dass ich da genau anfange zu arbeiten. Also es ist wahrscheinlich genau der Zeitraum, wo ich dann fertig werde und
wahrscheinlich direkt Urlaub nehmen.
Ja, habe ich schon angekündigt.
Ja, sorry, ich fange gern an, aber im Juli ist das, ne? 15. Juli oder wann ist das?
Ja, genau. Also wahrscheinlich Juli, zum 1.7. wahrscheinlich wird es dann bei mir soweit sein. Oder ich sage einfach 1.8. Ich habe schon überlegt, wenn ich da anfange so zu schieben, die Wiesn ist ja auch in München, vielleicht fange ich erst zum 1.10. an.
Sagst du, das sind jetzt so viele Sachen, ich weiß, die suchen dringend jemanden und ich bin eigentlich auch fertig und hab Bock auf den ersten richtigen Job nach dem Studium, aber Mauerschatz mit Community-Treffen in Wien, ja, Oktoberfest in München, es tut mir leid, wobei, wahrscheinlich, wenn du in der Region bleibst, du kommst ja aus München, wenn du in der Region bleibst, ist es ja ein anerkannter Feiertag dort.
Ist schon daher. So, ja. Da also, ganz viele Urlaube, ja, genau.
Also, nee, ich glaube, wenn du da nüchtern ins Büro kommst in den Tagen, also mit komplett null Restalkohol, wirst du auch direkt wieder nach Hause geschickt, weil das ist einfach nicht die Kultur, die gepflegt wird.
Nee, wieder zur Wiesn wirst du geschickt, zum Tisch, der die Firma hat. Du wirst direkt zum Firmentisch geschickt. Dann.
Direkt wieder zurück, nochmal eine halbe, genau. Nochmal eine Maß und dann kommt wieder.
Genau. Nee, Community-Treffen ist meine Stärke, habe ich ja meine Schlachtpläne schon ein paar Mal gemacht auf jeden Fall. Und ja, ich mache das ganz gerne, dass ich also so einen Post dazu habe, weil ich denke immer, wenn man dann irgendwie das nicht verfolgt hat, kann man da noch kurz nachschauen, was so der grobe Gedanke ist. Und ich habe ja das Community-Treffen in München organisiert, um Weihnachten rum, letztes Jahr. Da habe ich mir auch Gedanken gemacht und ich muss ehrlich sagen, das fährt sich noch, also du lobst mich zu viel, also es ist so viel Arbeit, ist es nicht. Das Einzige, was du machen musst, ist halt anrufen wo und sagen, hey, hier kommen 20 Jungs ungefähr, oder also leider nur Jungs, aber so.
Ja, genau das. Genau. Also erstens, dass du Internetleuten sagst, sorry, dass ich dich abwürgen muss, aber erstens, dass du Menschen aus dem Internet sagst, dass sie irgendwo anrufen müssen. Um Gottes Willen. Ja, da sträubt es doch die Leute schon in ihren Kellern davor. Und dann, dass du auch noch anrufen musst und sagen musst, ja, ich komme aber mit, es werden 20 Typen sein, alle Männer, alle besoffen, wird gut.
Ja, das stimmt. Ich muss das sagen, ich hatte es ja geschafft, dass ich Weihnachten um das Treffen, das erste in München, war ja im Augustiner, da an der Landsberger Straße, glaube ich. Und ich habe angerufen und wirklich auf Mauerstraßenbetten reserviert. Also ich hatte nicht nur die Peinlichkeit, dass ich sage, ich gebe mir einen richtigen Namen an, sondern ich sage, nee, auf Mauerstraßenbetten. Und der Typ Telefon muss dann natürlich auch nachfragen, wie schreibt man das? Und dann kommt da Fotos, wo das dann richtig schon auf dem Schild so schön groß draufsteht. Genau.
Geil, habe ich gesehen, das war richtig geil, ja, da war ich leider nicht da, ich war dann erst am 2. dabei, aber das war richtig geil, aber das ist wirklich enorm peinlich, auch, ich hatte auch mal den Fall, da haben wir uns in Frankfurt getroffen und wir mussten dann zahlen, also wir waren davor essen und wir mussten dann zahlen, wir waren nicht so viele, es war der Tag davor, also es kamen nur die eh aus der Region waren und nicht extra angereist sind, das war so ein Zweitagesding. Und wir waren irgendwo essen, dann mussten wir zahlen und die haben halt gedacht, ja, wir machen alles auf eine Rechnung und ihr überweist euch dann halt selber das Geld hin und her halt. Und dann muss ich sagen, ja, das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber wir kennen uns eigentlich gar nicht. Also vor allem kennen wir uns nicht mit klaren Namen, dass ich mal sagen kann, du gib mal deine IBAN oder gib mal dein PayPal und ich überweise das mal hin und weil wegen der Wand, ja, war auf jeden Fall, ich kenne das. Ist ein komisches Gefühl, das dann den Leuten irgendwie mitzuteilen, dass man irgendwie ein anonymes Kapitalmarktforum ist und auf den Namen reserviert oder dich dann trifft, ja.
Das stimmt, das wirst du immer fragen. Ich muss mal sagen, du musst dich noch ein bisschen jetzt tatsächlich die Community etwas rügen oder zumindest darauf hinweisen, die Zahlungsmoral ist da manchmal ein bisschen schwierig. Also was ist da, das kann, wenn du in so einer 15-Männer-Gruppe bist und dann jeder hat seine Bier oder seine Saftschorlen, die er sich da bestellt und Essen dazu und dass man dann nicht hinterherlaufen muss, finde ich schon schwach. Wenn man das Geld verhebelt, dann kann man es auch wenigstens versaufen, sage ich mal, und das kann dann die Rechnung auch zahlen.
Eben, wer hebeln kann, kann auch saufen, also zumindest dafür auch zahlen für beides, ja. Hallo, genau. wir die Spenden an die HSBC, die Wirte wollen genauso bezahlt werden, ja?
Absolut, ja, genau.
Die haben einen niedrigeren Spot wahrscheinlich. Oh, jetzt mache ich mir noch da Feinde. Ah. Nein, Quatsch, die HSBC ist ein guter Laden. Haben wir auch in Stuttgart kennengelernt. Die waren ja ziemlich, richtig cool drauf, ne? Die kannten ja sogar teilweise Memes.
Der ist noch besser. Ich habe sie nochmal getroffen in München. Also wir sind auf München gekommen und zu das Treffen, weil die HSBC hat uns eine Zeitung ausgegeben, so ein, wo das Auskopferding drin stand, was ich auch gepostet habe. Und da war Bewerbung für den Börsentag in München drin. Und ich glaube, es war der False Positive 365 oder so. Der hat gemeint, hey, in München ist es doch das nächste Ding. Und dann hast du nicht gesagt, ja, komm, lass da treffen und so. Auf jeden Fall dieselben Typen von Stuttgart habe ich wieder getroffen. Und es kam wirklich einer auf mich her und hat mein Flair gesagt.
Nein.
Bethlehem in dubio pro emittente, oder wie schaut's aus so? Und dann dachte ich schon so, okay, gut. Also die lesen da schon aktiv mit auf jeden Fall und genau.
Mhm. Okay, also erst, das ist ja richtig krass. Also, dass er dein dass er sich deinen Usernamen gemerkt hat, ist ja schon sehr, sehr krass. Aber dein Flair sich noch zu merken, ja. Das ist ja richtig krass.
Das stimmt, ja.
Also die machen ihre Hausaufgaben.
Voll, also die sind da, also ja, das ist halt die Frage. Ich muss echt sagen, ich glaube, dass der Großteil ihrer Kunden schon auf der Mausstraße rumhängt. Also zumindest ja, die Umsatz machen.
Ja. HSBC, wenn ihr hier den Podcast sponsern wollt, dann kommt in meine DMs.
Ich nehme
50.000 Euro pro Episode kriegen wir hin. Und ich verspreche aber, das Geld nur bei euch zu verhebeln. Ist das ein Deal oder ist das ein Deal?
Zum Ehrlich kommt eh wieder alles zurück, genau.
Eben, es kommt doch eh zurück. Dann gebt mir 100.000 für die Folge. Ihr kriegt es doch eh wieder. Ist doch scheißegal.
Das wäre eine starke Challenge, 100.000 Gold hebeln mit der HSBC.
habt ihr auch Goldgraf wieder gesehen in München? Und willst du ein bisschen was erzählen dazu? Sorry, ich will dich nicht unterbrechen.
Ja, stimmt. Ich glaube, ich würde es einfach ein bisschen chronologisch machen, dass die Leute da ein bisschen dabei sind. Ihr könnt auch meinen Schlachtplan nochmal lesen. Aber angefangen haben wir auf jeden Fall, wie es gehört, in München mit einem Weißwurstfrühstück. Für alle aus dem Norden, die es nicht kennen, also da trifft man sich tendenziell vor 12 Uhr, muss es eigentlich sein, traditionell. Meistens so zwischen 10 und 11. In einem Wirtshaus bestellt sich Weißwürste und trinkt dazu viel Weißbier. Und das war natürlich auch der richtige Auftakt für unser Treffen. Wir haben uns kurz am Marienplatz zusammengestellt, sind dann rübergezogen zum Schneider Brauhaus, haben da ein paar Weißwürste und ein paar Weißbier konsumiert und sind dann weitergezogen zu gegen halb eins zur Messe. Die war aber nicht am Messestadt Ost, am großen Messegelände, sondern im Norden da, dem MOC-Messegebäude. Das ist schon, im Vergleich zu Stuttgart würde ich sagen, ein Viertel oder die Hälfte. Ist oder irgendwo dazwischen. Ist schon deutlich kleiner wie Stuttgart. Also hätte ich nicht gedacht, dass es so klein ist, im Vergleich. Aber ist halt so. Und der Goldgraf hat uns wieder ein bisschen in Hand genommen, ein bisschen rumgeführt. War sehr nett. Er hat auch ein paar User gefragt, die quasi beim Eintreffen waren, beim anderen nicht und so. Das ist sehr nett. Und das war auch quasi der Gedanke, den ich ihm geteilt habe. Das, was ich in der Mausstraße schätze, das ist nicht ernste, sondern das ist ein bisschen mit, es ist halt im Endeffekt ein chaotisches System. Ja. Das lieber chaotisch lustig zu nehmen als chaotisch ernst, finde ich auf jeden Fall den besseren Ansatz. Und da haben wir uns ein bisschen drüber unterhalten. Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin ja immer bisher auf diesen Messen jetzt mit einem richtigen Pegel aufgeschlagen. Also, wo wir dann Stuttgart waren, haben wir die ganze U-Bahn-Fahrt da vorgeglüht und jetzt, ich habe mir wirklich viel Weißbier reingestellt in ein weißes Frühstück und vor allem das letzte war ein Starkbier.
Oh, okay.
Habe ich in der U-Bahn-Fahrt schon gemerkt, so, eieiei. Und bin da schon aufgeschlagen mit einem roten Schädel, so ungefähr. Also, nein, ich glaube, da war ich nicht mehr ganz bei meiner geistigen Maximalleistungsfähigkeit. Und genau
so muss das.
Und wir haben uns auf dem Gambado getroffen vor der Messe, weil der kam von einer anderen Richtung irgendwie, beziehungsweise wir haben auf den gewartet. Und der ist dann die U-Bahn-Station weitergefahren und dann haben sie quasi in der Mitte getroffen. Und da gab es noch ein Wegbier, also eigentlich waren es gleich 5 oder 6 halbe, die ich schon drin hatte, wie wir auf der Messe aufgeschlagen sind.
Battle Lab, du erträgst das hier nur, wenn du süffst. Ja, wir müssen hier mal Clips, den Clip bräuchten wir jetzt hier, den Clip bräuchten. Ich sehe gerade, wir haben hier noch die Clips von ganz, ganz früh, als wir die Podcasts angefangen haben. Ich weiß nicht, ob das jetzt geht, vielleicht mache ich alles kaputt, ich klicke mal den einen hier an. Hörst du das?
Oh, geil, höre ich, ja.
Geil, das sind noch die Intros von ganz, ganz früh. Aber sorry, ich wollte nicht unterbrechen. Wir hauen hier auf jeden Fall, ich glaube, wir spielen mal wieder mit den Clips. Ich glaube, wir holen hier mal dieses, dass wir dann das GIFs wie im Daily halt sein, ja?
Stimmt.
Aber sorry, erzähl weiter. Du warst stark besoffen, nur so erträgt man eine Aktienmesse, Vollgas.
Genau so war es. Und ich bin aufgeschlagen, da konnte man zum Beispiel an einem Stand so einen Goldbahn anheben. so viel wiegt so was soll das, 400.000 Euro in Gold, das waren irgendwie so 10 Kilo oder so, das ist so ein Bahn oder so. Der war mit einer Hand schon schwer zu heben, aber ich musste schon ein paar Bizeps-Curls machen, um den Stand Menschen zu zeigen, wie er hier der Chef ist. es ist halt ein komisches Publikum natürlich, also es war ganz witzig, der Lou Bro, da hat es dann so zwei gefunden, die waren wirklich aus wie Obdachlose, also nichts gegen die beiden, also wirklich, ich habe mich so, wo ich komme, die jetzt her, und die haben sich ungelogen über GameStop unterhalten und sagt wirklich, okay, so sehen diese GameStop-Menschen aus. Also der eine sah wirklich so aus, als ob man direkt von der Corona-Demo daherkommt, so ungefähr, so die Haare durcheinander und du sagst, okay, der wird sicher eine spannende Meinung haben, so ungefähr. Und ja, also das dachte ich so, okay, und dann waren wir...
Nein, ihr schießt auch noch gegen die Leute, wir schießen eh gegen jeden gefühlt hier im Podcast, also...
Das stimmt,
jetzt kommen noch die Spielstopp-Leute drauf, die mögen uns eh nicht, da war ich mal in einem Intro von denen, haben sie mich mal in ihrem Podcast aufgenommen, verdammt. Mann, ja, wir haben immer mehr Feinde hier, Schlachtschinken, du sorgst für Feindschaft.
Viel Feind, viel Ehr, sag ich da. Nee, also man muss auch andecken können. Und das ist eigentlich was ich dem allerliebsten mag am Kapitalmarkt. Wenn du eine komische Meinung hast und du stehst dazu und es geht sich auf, bist du der Held. Aber wenn es nicht aufgeht, dann bist du auch bewiesen, dass du ein Depp bist. Also so ein Fachbegriff ist halt. Also wenn du sagst, okay, ich glaube, der Quetsch kommt, da kannst du gerne glauben. Wenn er kommt, ich gönn's dir. Aber wenn es nicht kommt, dann ist es dein Problem. Also ja. Im Endeffekt, jeden Tag musst du dich mit der Wahrheit, also die halt jeden Tag gemessen wird am Markt, konfrontieren. Und ja, genau, du kannst damit leben oder nicht. Und das finde ich einen ganz schönen Gedanken. Da kannst du die komischste Meinung haben, wenn du sagst, ich hebe alle Wasserstoffbuden immer noch. Ja, viel Spaß, also die Kiste ist halt erstmal durch.
Ja, klar, okay. Ja, geil, genau, okay.
Dann mal auf der Messe ganz kurz und dann sind wir später zu dem Augustinerbiergarten da an dem Hauptbahnhof in der Arnoldstraße hin. Also in den Augustiner Keller, der war sehr schön, es war auch der perfekte Tag, das Wetter war genial, wir hatten richtig Glück.
Ja.
Es waren, glaube ich, 21 Grad, das war das erste Mal im Frühling, dass man eine Kurzhose anziehen konnte. Hatte ich natürlich direkt an, ja. Als Kurzhosenträger, also aktuell zumindest. Und dann haben wir uns da gemütlich zusammengesessen am Biergarten, haben wir da ein paar Massen reingehebelt. Und genau, und es war so absurd, weil mein Bruder hat mir geschrieben 2 Tage vor, hey Schlachtschinken, ich komme in die City, wie schaut's denn aus, mach mal was. Ich wohne jetzt ziemlich total in München aktuell und ich bin wahrscheinlich auch länger, bin auch ganz glücklich, wie ich hier wohne. Und der meinte, ja, du wohnst ja so nah am Hauptbahnhof, komm da, mach mal was. Und ich so, ja, von mir aus. Und hat dann ein bisschen vergessen, dass das Treffen ist. Und ja, dann habe ich gesagt, ja gut, kommst du einfach mit in den Biergarten, passt schon. Da war mein Bruder da mit seiner Freundin, da waren die kurz dabei im Community-Treffen. Und dann meine Verlobte wurde mit mir zusammen hier in München, die meinte nachher, dass sie wieder auch rumkommt, meinte, ja, komm vorbei. Und dann war quasi meine halbe Familie wirklich da mit dabei, hat mal die Internetmenschen angeschaut, mit denen ich mich da so rumtreibe normal. Und genau, hast du auch kurz gesehen.
Ja, super sympathisch.
Ja, habe ich gut ausgesucht, oder?
Hast du eine gute rausgesucht? Aber sie sich auch.
Ja, einen stimmt.
Guten rausgesucht. Von daher ja beide gewonnen.
Ich muss ehrlich sagen, also das vielleicht jetzt noch ein ganz starker Schwenk raus. Ich habe sie ja, also ich hatte im Handy noch nie keine Sekunde eine einzige Dating-App oder so.
Okay.
Ich habe sie tatsächlich angesprochen oder klar gemacht, in Anführungszeichen, im Regionalzug. Weil die kommen aus demselben Eck wie ich und ich habe sie im Regionalzug angequatscht. Also das ist nochmal die Steigerung von ich rufe ein Wirtshaus an, reserviere so schöne Mädels im Zug an quatschen. Das ist so eine bin ich.
Was, du hast keine automatische App für Tinder geschrieben, die in der Sekunde 50.000 Frauen anschreibt? Hä? Wie im Regionalzug angesprochen? Das gibt's ja gar nicht.
Na ja, genau, und da sind wir wirklich ein bisschen gesessen. Genau, und das war es halt so, der Großteil der Gruppe, inklusive dir, seid ihr dann in die Nachtgalerie. Und ich muss sagen, Nachtgalerie ist so eine Sache, jemand, der in München ist, sagt sofort, ja, wer will denn diesen 16-jährigen Bischofsgeladen rein, so ungefähr. Und ja, da muss man immer zum Gedenken geben, es sind halt 16, 17, 18 betrunkene Männer. Ich finde mal einen Club, wo das in München funktioniert und da ist halt die Nachtgalerie die beste Adresse dafür.
Was heißt in München? Finde einen Club auf der Welt, in dem das funktioniert, ja? Also wir waren ja auch in Frankfurt und wir waren ja auch, glaube ich, 25 oder so und auch schon gut angetrunken. Wo sollen wir hin halt? Dann sind wir halt auch in so eine Art Malle-Disco war das mäßig, Bar, Schrägstrich-Disco. Oberbayern heißt das hier halt, ja?
Ja.
Also auch eher so Malle-Vibes, Malle, aber war halt geil und woanders kommst du aber halt leider auch nicht rein, ja? Also brauchst du kein Exclusive Clubbing machen. Der Jinko-Mann wollte mal mit uns in Frankfurt, weil er da über Eck ein paar was kennt und dann, wenn er das auf seinen Namen reservieren würde, dass wir da irgendwo in was Geilem kommen können. Aber im Endeffekt passt es schon, weil es geht ja immer, und das sage ich immer so, ich bin lieber mit 3 guten Freunden vor der Tankstelle Dosenbier saufen, als irgendwie mit 10 Leuten, die ich nicht mag, im P1 halt, ja?
Also, ja, das
stimmt. Und P1 ist auch nur gesagt, als dahingehend für irgendjemanden, was ja super Club, den ihr mögt oder so. Von daher, es kommt immer auf die Gemeinschaft an und die ist das Wichtigste und absolut. Die ist immer gut bei Mauerstraßenwetten Community.
Voll, muss ich auch nochmal sagen, also für alle, die bisher nicht getraut haben, bei sowas zu kommen, es ist mega offen, also man kommt da zusammen, ist eben am Treffpunkt, waren wir so beim Marienplatz zum Beispiel und ich sag dann schon meistens meinen Klarnamen. Ich sag dann, hey, ich bin der sowieso, du kannst mich aber auch keine Schlacht schicken, nennen, wie es dir lieber ist, sondern kannst es bei dir auch machen und so. Und dann ruft sich das so ein bisschen ein, so eine Dynamik, jeder sagt da, wie er es mag. Und es gibt welche, die sind da strikter mit Anonymität, andere weniger. Ich muss so sagen, ich habe den Luxus, ich bin ja nicht in dem Segment tätig. Also dadurch, dass ich halt wahrscheinlich irgendwann mal vielleicht, keine Ahnung, eine Rakete baue, also die dann wirklich zum Mond fliegt, schauen wir mal.
Von mir aus, ich kann es auch im Podcast drin lassen, wenn das für dich okay ist, aber...
Nee, ich würde also im Podcast eher nicht, weil es halt schon, da kann ich halt nicht kontrollieren. Also die Sache ist halt die, ich bin der festen Überzeugung, also ich bin auch nicht wichtig genug, dass es jemanden juckt oder so. Aber wenn es halt so dokumentiert ist, finde ich es halt ein bisschen schwierig. Aber die Sache ist, wenn ich dann mit Community treffe, bin ich selber mit Namen ja auch schwierig. Und wenn man immer mit Community treffen seinen Namen sagt, ich bin auch ehrlich, nach einem Jahr, wenn ich ihn wieder sehe, ich habe es halt schon vergessen. Also ist halt einfach so.
Klar.
Und auch wenn ich jetzt immer meinen Namen und meine Adresse kennt, was willst du da machen? Ja, also wieso, ich habe keine Feinde in dem Sinn. Also
nach dem Podcast schon, ja, nachdem du auch den Spielstopp noch warst, dann bist du der neue Drachenlord und dann steht sie davor halt.
Also stimmt, dann schmeißen sie ihre GameStop Member Passes an meinen Balkon hoch oder so, oder keine Ahnung was.
Ja, nee, Quatsch. Nee, ich schneide das natürlich im Podcast auch raus, Freund. Mal gucken, ob das dann drin ist. Beziehungsweise, ich denke, vielleicht schneidet es sogar Flyboy raus. Mal gucken, wer es hinkriegt.
Alles klar, ich meine, wie gesagt, also wenn jemand mich live sieht, der kann gern den Namen erfahren, der 2500 D-Mark wert ist. Also dann, genau, also ist halt so. Ich sag's gerne, aber wie gesagt, im Internet ist halt, so, also wie gesagt, vielleicht fällt es einem irgendwo auf die Füße drauf, das ist auch ein seltener Name, also das kann ich dann auch ein bisschen kontrollieren zumindest.
Ja, klar. Genau. Natürlich, nee, alles gut.
Genau, aber noch zum Treffen zurückzukommen, es war dann so, ihr seid dann in den Naga, beziehungsweise ihr seid nicht in den Naga gekommen, sondern im Schuppen davor irgendwie gelandet und ich habe meinen Bruder kurz noch zu meiner Wohnung gebracht, damit er mein Bruder da versumpft hat. Also ich muss sagen, ich habe da einen Polnischen gemacht, also ich bin dann quasi vom Biergarten weg und ich wollte zurückkommen, aber ich war dann am Schluss auch so besoffen, dass ich es nicht mehr gepackt habe, aus meiner Wohnung rauszukommen. Also die Couch, die lockt dann schon.
Das ist halt das Problem, man darf halt nie aufhören. Ne? Man darf halt nie aufhören, man muss immer weiterziehen. Und zu deiner Verteidigung war es schon in der Früh, hast du gerade erzählt, mit den drei Weißbier und dann am Ende noch ein Starkbier zum Weißwurstfrühstück hast du ordentlich vorgelegt.
Zwei Wegbier, genau.
Und ich und paar und zwei andere, Loris und Eldon, sind ja erst so dann ab dem Biergarten dazugestoßen. Das heißt, wir hatten noch Kraft, aber einige waren ja auch noch da unterwegs. Und das Ding ist, wir waren ja gar nicht in diesem Club drin, weil wir waren dann irgendwie doch so früh da, dass wir irgendwie dachten, also keiner kannte sich irgendwie aus, wir dachten, wir gehen in diesen Club rein, sind aber anscheinend in irgendeinen anderen Club reingegangen, wurden davor auch noch gefragt, ob wir uns sicher sind, dass wir hier reingehen wollen, weil wir irgendwie nicht so aussehen, als ob wir da reingehen würden. Da kann man natürlich jetzt erstmal denken, okay, wo waren wir jetzt hin? Es war am Ende so ein Mittelalterfest oder so ein Mittelalter-Konzertart. Da wurden auch so Schmuckarmbänder verkauft und so weiter. Und wir haben aber abgerissen. Ne? Also die Bräs an der Mauerstraße, die waren einfach auch schon so gut dabei, dass auch so ein Mittelalter-Konzert oder Fest oder was das war halt trotzdem geil, weil... Und das sage ich auch wieder, es kommt immer nur darauf an, mit was für Leuten man unterwegs ist halt, ja.
Das stimmt,
und die Leute waren einfach durch die Bank geil. Und dann ist halt auch so ein Mittelalterkonzert, obwohl keinem die Musik wahrscheinlich privat hört, das keiner. Aber wir sind abgegangen, wir haben rasiert auf der Tanzfläche auch. Wir wurden angesprochen, auch von Frauen, die uns sich aber vergewissern wollten, ob wir wissen, wo wir hier sind. Weil alle hatten halt so Kostüme an und so Ketten und so rittertümliche Sachen. Und wir waren halt also normal angezogen da. Und dann habe ich denen gesagt, ja, wir sind aus dem Kapitalmarktforum hier jetzt, ja. Also wir waren auf einer Aktienmesse und sind wir hier so, ja.
Klar. Also da kamen die Mädels schon her und gefragt, hey, darf ich dein Big Titty Goth Girlfriend sein? Also das waren die Gespräche, habe ich gehört.
Natürlich, ja. Das muss man mit dem Trend gehen halt, ja. Aber nee, ich glaube, es war trotzdem cool. Ich meine, es gab Bier, es gab Augustiner Bier, das war auch nicht teuer. Von daher, alles andere ist dann eher sekundär. Nee, von daher.
Stimmt, die Masse im Biergarten war, glaube ich, 8,20 Euro oder so, wenn ich mich recht erinnere.
Ja.
Oder sowas, ja.
Ja.
Es ist schon, also trinkst deine 5 und dann passt schon.
Eben, ist doch auch gut, ja.
Ja, aber nochmal der Appell, wie gesagt, also es ist tatsächlich sehr offen, also man soll es nicht unterschätzen, weil das ist halt die eine Sache, die man da ein bisschen kritisieren kann. Es gibt ja schon manchmal so eine kleine Kreiswegsdynamik und so, aber ich finde, das ist ja eigentlich, ich nehme es halt gar nicht exklusiv wahr, also dass Leute ausschließt. Ich würde sagen, wenn man zufällig in der Gegend ist oder das mal eine Reise nach Wien oder so vorhat, ich kann es wirklich nur empfehlen. Also ich finde, die Treffen bisher waren immer ein geniales Fest. Und wenn man da mal mit so einer Gruppe von vom gleichen Humoranschlag da zusammenkommt, ist schon ganz witzig. Aber man muss auch sagen, es ist auch immer eine Internetgruppe. Also manche Leute stellt man sich genauso vor, manche Leute stellt man sich ganz anders vor. Also es ist eine ganz wilde Mischung auf jeden Fall ein Erlebnis. Und ich beim ersten Mal, wo ich da in Nürnberg zum Beispiel war, da war ich auch sehr aufgeregt, muss ich ehrlich sagen. Dann, genau, aber hat sich wohlgefallen aufgelöst, war sehr schön.
Das erste Treffen immer so. Aber was man auch dazu sagen kann, es ist tatsächlich auch irgendwo ein Geheimtipp, wenn man eine Stadt kennenlernen möchte, weil was du natürlich davon hast, du hast ein Community-Treffen in der Stadt und immer macht das eigentlich, also organisiert das jemand, der aus dieser Stadt ist. Das heißt, also einmal ein Schlachtschinken, wie jetzt hier der München macht, einmal in Stuttgart Leute, die aus Stuttgart auch kommen oder aus der Region kommen, und in Wien natürlich auch echte Wiener Leute. Das heißt, du kommst da hin und du hast halt irgendwo einen Plan, der halt von irgendwelchen lokalen Leuten gemacht worden ist. Das heißt, was du halt weißt, du siehst halt echt die Sachen, die halt wahrscheinlich kein Tourist sieht.
Das stimmt,
sondern sie siehst halt echt, und halt auch keine Touristen fallen und irgend so ein Scheiß. Das heißt, 15. Juli kommt nach Wien, und davor gibt's keins und danach gibt's bestimmt
auch wieder der DAX, oder? Das DAX besuchen ist noch davor.
Stimmt, das ist das nächste. Aber da kommt der Podcast nicht raus, leider.
Ach stimmt, das ist schon
zuvor. Genau, dann, ja. Das ist der Wildpark, okay. das ist jetzt an dem Wochenende. Wird der DAX besucht, den wir adoptiert haben. Aber der Podcast kommt erst in 2 Wochen raus. Von daher wenn ihr keine Zeitmaschine habt, habt jetzt leider Pech gehabt. Und wenn ihr eine habt, dann kommt zum München Community-Treffen, zum ersten und zum zweiten. Zum zweiten kann ich aus eigener Hand sagen, dass es geil war. Zum ersten habe ich nur Gutes gehört. Von daher, wenn ihr Zeitmaschine habt, nutzt das nicht, um Aktien günstig zu kaufen, nutzt das, um auf Community-Treffen zu gehen.
Das stimmt, das erste war ganz witzig, da sind wir erst in den Lager gewesen und dann später in der Roten Sonne. Also ein guter Techno-Shop, wo ich öfter auf Feiern gehe.
Ja.
Das war ganz witzig, also dass wir da noch gelandet sind. Aber was mich da so schockiert hatte, die sind jetzt so pseudo-Berlin strengmäßig geworden. Also noch kurz, also ich habe jetzt auch eine Weile studiert, ich war gerne und oft feiern, muss ich sagen, kenne mich auch ein bisschen aus in München, was man so machen kann. Und die Rote Sonne, die Tür, die haben jetzt irgendwie, machen es einen auf Berlin, die kommen wirklich rein und fragen so, hey, warst du schon mal da? Okay, wo ist die Toilette, wenn man reinkommt? Wenn du dann die falsche Antwort sagst, dann fliegst du raus. Und vor mir waren in der Schlange Tobi und Lörres, und die haben dann gesagt, keine Ahnung, links, und sie wäre rechts gewesen.
Okay.
Und dann sind sie rausgeflogen. Also das ist natürlich, das fand ich halt richtig wack. Vor allem auch der Eintritt ist von 12 auf 18 Euro hoch, auch stabile Inflation.
Ich hätte einfach gesagt, ist egal, wo die Toilette hingeht, ich kotze nicht, weil ein echter Mann schluckt.
Das stimmt.
Dann hätte ich sein Gesicht gern gesehen, ja. Weil so musst du nämlich mit Tür stehen, ja. Ich habe da ein bisschen Erfahrung, denn um reinzukommen in so einen Laden. Wenn die dir so eine blöde Frage stellen, wenn du mit einer noch blöderen Antwort kommst, dann sagen die, geh rein, mein Bruder, geh rein, mein Löwe. Du hast gesprochen wie ein Löwe, geh rein jetzt.
Ja, genau. 7 Döner.
7? Geil. Ansonsten, Schlachtschinken, hast du noch was oder mach mal einen Cut? Weil ich glaube, wir sind auch gut über der Zeit, aber...
Stimmt, 1:11 haben wir schon, oder? Ja, nee, ja. Also ich kann ewig quatschen.
Ich auch leider, das ist unser Problem, aber gut,
Fluch und Segen. Fluch und Segen. Ja, aber kommst du nach Wien?
Hast du das ich schon? Ich komme nach Wien, ich habe Wien schon alles gebucht, genau. Ich überlege tatsächlich noch, ob ich vielleicht doch meinen Rückflug verschieben sollte, weil aktuell ist es so, ich komme am Mittag an am Samstag und fliege um 6 Uhr in der Früh am Sonntag zurück, weil ich habe mir gedacht, so mit der Mauerstraße, ich brauche keinen Schlaf, ich brauche nur Schnaps. von daher fliege ich dann direkt weiter. Habe ich mir gedacht, ja. Mal gucken, ob ich es durchziehe. Ich komme auf jeden Fall. Die Frage ist nur noch, ob ich es wirklich durchziehe und in der 6 Uhr in der Früh zurückfliege oder ob ich mir einfach einen späteren Flug dann noch. Ich kann nämlich noch umbuchen tatsächlich.
Ah, okay. Ja, also das Gute ist, nach München fährt ein ICE. Also der ist auch ganz preiswert.
Ah, das ist noch besser, ja. Das ist
auch direkt. Ja, aber ich muss sagen, ich bin auch schon ein Fan vom Fliegen. Ich bin mal die kürzeste Strecke, die ich geflogen bin, ist München-Budapest.
Okay.
Das ist, glaube ich, ein 40-Minuten-Flug oder weniger sogar. Und das ist ganz witzig, du startest so und dann das Flugzeug steigt und steigt. Und kaum denkt man, es ist auf dem Cruise-Flight, also levelt irgendwie aus, geht es wieder nach unten. Also es steigt und es sinkt. Dazwischen ist ja nichts irgendwie.
Okay, jetzt haben wir es uns wirklich mit allen verscherzt in diesem Podcast. Jetzt hast du noch El Grappadura persönlich angegriffen, obwohl er im Community-Treffen dabei war.
Nee, ich muss noch... Deutsche Bahn ist scheiße. Ich muss den Unfall verärgern.
Ich glaube, wir müssen aufhören, bevor wir noch eben hier angreifen und am Ende runtergenommen werden. Schlachtschinken, es war mir eine Ehre. Bitte bleib weiter so, wie du bist. Ich hoffe, wir kriegen das hin. Vielleicht können wir schon mal spoilern. Wir haben geplant, dass wir zum Oktoberfest vielleicht einen Tisch klar machen für die Mauerstraße auf der Wiesn. Mal gucken, ob das klappt. Wenn nicht, ist auch egal. Aber es wird auf jeden Fall mal wieder eins in München geben. Das nächste ist am 15. Juli in Wien. Kommt alle vorbei. Letzte Worte, Schlachtschinken.
Ich mache den Tischen auf der Wiesn klar. Dafür stehe ich mit meinem Namen.
Ja, sehr, sehr geil. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Und ihr wisst, in ewiger Liebe bleibt, wie ihr seid. Ich liebe euch.